Herzlich willkommen zurück. Lebst du noch?
Ja, nachdem wir ja schon unser Lebenszeichen veröffentlicht hatten, sind wir doch tatsächlich mit einer neuen Folge zurück. Und ich begrüße alle unsere, ja, doch so treuen Zuhörer, die es dann immer noch in unserem Podcast in ihrem Feed gelassen haben, dass sie dann mitbekommen haben, dass wir tatsächlich eine neue Folge veröffentlichen.
Ja, und zur Erklärung, wir hatten natürlich beide terminlich einige Veränderungen, das dazu geführt hat, dass wir uns jetzt gar nicht mehr so richtig oft sprechen konnten. Und bei mir war viel los. Und
ich hatte eigentlich keine Lust, mit dir zu reden. Das war das Ding, aber
oh. Ich dachte tatsächlich, dass du keine Zeit hast. Na dann.
Nee, also natürlich, bei mir war, also wir waren zeitlich sehr eingebunden, du mit Produktion, ich mit Arbeiten und dann war auch noch gesundheitlich ab und zu mal, wir hatten ja jetzt die ganze Corona-Zeit und alles Mögliche und ja, und es hat nicht so funktioniert, wie wir es wollten und deswegen, ja, hat es jetzt dann doch ein bisschen länger gedauert, bis wir dann eine neue Folge präsentieren können.
Aber wir sind zurück.
Ja.
Und wir wollen den Podcast auch nicht stoppen. Wir werden diverse weitere Filme uns vornehmen und mal gucken, wie gut wir dieses Jahr sind. Das wird das große Comeback-Jahr.
Ja, also ich verspreche mal lieber nichts. Wir schauen einfach mal, was kommt. Aber schon mal zur kleinen Information. Es wird auch so sein, dass wir jetzt unser Konzept ein kleines bisschen variiert und angepasst haben, weil ein bisschen zur Erklärung auch, ist es halt immer sehr zeitaufwendig, so eine Folge zu schneiden und wenn halt dann so eine Folge 5 oder 6 Stunden lang ist, ist das halt exponentiell viel mehr Zeit, was man in den Schnitt auch investieren muss. Und diese Zeit kann ich leider nicht mehr so ganz erübrigen. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt ein bisschen kompakter, ein bisschen zielgerichteter präsentieren. Also wir werden jetzt auch zum Beispiel, wir, die Leute, die es gehört haben, haben ja gesehen, wir haben ein Lebenszeichen rausgebracht, wo wir dann über aktuelle Filme sprechen. Also das werden wir dann zum Beispiel dann auch hier aus den regulären Folgen, wo wir dann über einen Film reden, dann auch rausnehmen und also jetzt nichts mehr über irgendwelche aktuellen Filme dann, sondern wir werden uns komplett auf diesen Film dann halt beschränken, den wir uns dann halt auch anschauen und über den wir reden werden.
Wer reden wir denn noch über das beste Merchandise-Artikel? Das machen wir schon noch, oder?
Wenn es dazu was geben sollte, also das habe ich jetzt nicht recherchiert bei diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube,
es ist ein Sandwich, oder? Also,
Oh, das stimmt, das ist eine gute Idee.
Also über welchen Film wollen wir denn sprechen? Wir reden über den Film mit dem deutschen Titel Harry und Sally, im Englischen When Harry Met Sally. Und da will ich schon mal gleich reingrätschen. Ich finde, Alex, dass der deutsche Titel hier sogar diesmal besser ist.
Hey, das ist genau das, was ich gerade auch sagen wollte.
Echt?
Das habe ich mir eigentlich als Anmoderation für den Film auch aufgeschrieben. Okay. Hat meine liebe Frau heute auch gesagt, irgendwie, hey, das ist doch auch mal ein Film, der viel besseren deutschen Titel hat. Und jetzt greifen wir schon ein bisschen vorne hinweg. Da können wir vielleicht ja gleich nochmal drauf zu kommen, dass natürlich die Suche des Filmtitels auch ein größeres Thema war in der Vorbereitung dieses Films. Da habe ich auch diverse Filmtitel aufgeschrieben. Da können wir dann gleich mal irgendwie abstimmen, welcher denn ein guter Alternativtitel wäre. Und ich finde es auch total toll, dass es keinen Untertitel gibt, so wie hey, Frauen und Männer passen so gut zusammen oder irgendwas oder zwei wilde Teens im Liebesrausch.
Vielleicht mal dazu, warum ich finde, dass das deutsche Titel besser ist, also weil der Titel ist ja, also simpler geht's ja nicht mit Harry und Sally, ja. Aber ich finde halt im Englischen mit diesem When Harry Met Sally sieht das ja so aus, als wenn das ein Film wäre, der aus der männlichen Sicht, also aus der Harry-Sicht erzählt, also dass es darum geht, dass Harry Sally kennenlernt. Aber das ist ja gar nicht so in diesem Film, sondern da sind ja beide Rollen auf einer Ebene und deswegen ist Harry und Sally, wo dann auch beide Charaktere dann auf eine Ebene geführt werden in dem Titel, um einiges besser als der Englische, meiner Meinung nach.
Ist genau der Punkt. Sehe ich ganz genauso. Ich hätte sogar noch Sally und Harry gesagt, Ladies first.
Ja.
Aber da war man sich, glaube ich, auch nicht einig drüber. Die Geschmäcker oder dieser Filmtitel, das Thema besprechen wir ja noch mal ganz kurz. Ja, es ist ein Film von 1989. Die große Zeit der Filme, für uns ja auch. Mhm. Die 80er Jahre gehen so langsam dem Ende gegen. Es kamen schon viele tolle Filme heraus. Aber dieser Film, den haben wir ja auch ausgesucht, weil er uns beiden, weiß ich gar nicht, Gefällt der dir auch so gut wie mir?
Ja, sonst hätten wir ja nicht ausgesucht.
Also, naja, manchmal bist du ja so, weißt du, dann schlage ich irgendeinen Film vor und sagst, ja gut, machen wir. Und dann, nö, mag ich eigentlich
gar nicht. Nein.
Aber nee, Harry und Sally ist auch für mich, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Der ist wieder, wie wir schon ein paar Mal in unserem Podcast gesagt haben, so der Eintopf, wo alles drin ist, was man so braucht in so einem Film und wo sich auch andere Liebeskomödien die ein oder andere Scheibe abschneiden können. Aber das Ganze besprechen wir jetzt ja auch.
Ja, also man muss schon sagen, es ist halt die romantische Komödie eigentlich, oder?
Neben Kleopatra. Definitiv. Ja, ich finde, das war ja auch so der Lostreter dieser Art von Filme. Ich meine, klar, die Autorin des Films hat ja dann noch weitere Meisterwerke gemacht. Und das war ja so eine Zeit lang, wo diese Romantic Comedies auch auf einem richtigen Boom waren. Ne? Und das hat Harry und Sally schon eingeleitet, weil es halt diese einfühlsame Geschichte nimmt einen ja von Anfang an mit. Und die Charaktere, die da auftauchen, die sind ja auch sofort ins Herz geschlossen. Das macht ja diesen Film so besonders. Haben wir das Fazit schon fast voraus. Aber wir werden auch, glaube ich, mehr schwärmen von diesem Film, den wir uns heute ausgesucht haben.
Tja.
Wir wollten auch mal was anderes machen. Nicht nur immer Actionfilme, Science-Fiction-Filme, und die wir ja auch alle lieben. Und das war mal so ein schöner Kontrast dazu. Ist auch ein Film, wo ich, wenn er im Fernsehen läuft, nicht wegschalten kann. Obwohl ich ihn schon 100-fach gesehen habe.
Ja, es ist ein Film, den habe ich auch schon auf jeden Fall häufiger gesehen. Aber jetzt muss ich dann sagen, in der Retrospektive, wo wir jetzt darüber reden und ich mir jetzt dann im Vorfeld mehrfach hintereinander angeguckt habe. Also man sollte immer ein bisschen Zeit dazwischen lassen, bevor man ihn sich nochmal anguckt.
Ja, wieso?
Aber ich fand, wenn du das zum dritten Mal dann innerhalb von ein paar Tagen guckst, wird es dann schon, dann ist es halt Gerede. Es wird halt wie geredet.
Gut, es geht ja aber mit den meisten Filmen so, oder? Wenn du die in einer Woche dreimal guckst, dass du dann dritten Mal denkst, ja gut, da rennt Sissi schon wieder über die Wiese, na toll.
Ja, aber sagen wir es so, zum Beispiel also damals Braveheart habe ich, glaube ich, innerhalb einer Woche ein paar Mal im Kino gesehen und das war, ja, aber egal.
So ein Wahnsinn, stirbt der schon wieder? Ja, und ich glaube, den Film, wo ich am meisten im Kino war, hintereinander und sogar auch dreimal hintereinander in die Vorstellung im selben Kino gegangen bin an einem Tag, war Batman Begins. Da bin ich rausgegangen und gesagt, ich muss ihn nochmal gucken. Und dann habe ich den nochmal geguckt direkt. Und dann bin ich rausgegangen aus dem zweiten Mal und bin gesagt, irgendwie muss ich ihn nochmal gucken. Und dann bin ich nochmal reingegangen. Aber das war so das Bekloppteste, was ich gemacht habe. Ich hatte auch Zeit an dem Tag.
Bei mir war das Jackie Chan Nobody, als ich ihn dreimal hintereinander im Kino gesehen habe.
Der ist auch
toll. Aber das war auch nur, weil ich bin mittags ins Kino gegangen, dann war ich fertig, bin rausgekommen, dann kamen ein paar Schulkollegen vorbei, haben gesagt, sie wollen sehen, habe ich gesagt, okay, ich nochmal mit rein. Dann war ich fertig und dann kam dann der stellvertretende Chef vom Kino, der hat gerade zugemacht, hat gemeint, er wollte sich den Film jetzt angucken, ob ich nochmal mitgucken will. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann gucke ich, dann habe ich dreimal geguckt.
Aber das ist eher deine Gratis-Mentalität, die da rauskommt.
Ja, aber der Film war auch lustig, den konntest du auch so angucken.
Nicht dein Cineasmus.
Aber wenn du dann trotzdem kostenlosen Film nochmal gucken konntest und, also in der Zeit habe ich sowieso nicht viel für Kino bezahlt, weil ich ja alle da im Kino kannte.
Ja. Hast du denn auch Popcorn free gekriegt oder ja, war so?
Also sagen wir es mal so, wir haben eine Zeit lang dann, ich hoffe, der Kinobesitzer hört nicht zu, wir haben dann eine Zeit lang dann, die hatten, als sie dann einen Beamer sich auch geholt hatten für das Kino, haben wir dann ja auch diese ganzen Horrorfilme, die ja nicht ins Kino geschafft haben, dann über den Beamer geguckt und dann wurden immer der Bierkühlschrank und die Nacho-Maschine geplündert.
Die gute Zeit.
Ja.
Ist dasselbe Kino, das irgendwann diese unsägliche Idee hatte mit diesen Hackfleischbällchen?
Ja, genau.
Ja, ne? Wir nennen keine Namen, aber ich, in dem Kino habe ich auch sehr viele Filme gesehen und da hatte man immer die Idee, so Hackfleischbällchen zu machen und der ganze Laden hat nach diesen Hackfleischbällchen gerochen und das war wirklich so belästigend, weil diese, also ich habe ja nichts gegen Hackfleischbällchen, aber das war schon wirklich penetrant. Das haben sie dann aber auch relativ schnell eingestellt, dass das keine gute Idee war, Hackfleischbällchen. An sich ein guter Snack.
Ja, Hammer. Mit Käse ist es auch so
das
toll.
Ist so, ja, es ist so ein bisschen so, als ob man dann so gekochte Eier aufmacht. Auf einmal, als jeder sich gekochte Eier mitbringt im Kino. Und man sich denkt, zusammen, ja. Geht's noch? Ja, kommen wir zurück zu unserem Film,
genau.
Der auch, ich nenne ihn immer einen Wohlfühlfilm. Das ist ein Film, den guckt man und dann danach hat man immer gute Laune. Und auch, also ich habe den ja in einer Zeit gesehen, wo ich beim weiblichen Volk nicht so erfolgreich war. Und man hat auch immer Hoffnung gegeben, so dass auch ich irgendwann mal...
Selbst wenn Billy Crystal einer abkriegt wie Meg Ryan, dann muss mir das doch auch gelingen.
Ja, absolut. Und Meg Ryan... Also, wer war nicht in sie verliebt? War ja eigentlich die Personifizierung der perfekten Frau, so wie man sich das eigentlich auch wünscht. Und ich kann mich, glaube ich, noch an viele Gespräche in unserer Freundschaftsrunde, wo ja noch ein paar andere partizipieren, dass wir das schon sehr glorifiziert haben, diese Meg Ryan aus diesem Film und aus anderen Filmen.
Aber nur aus der Zeit.
Genau. Aktuell würde ich davon zurücktreten. Da sind wir natürlich, wir springen schon ganz schön wild nach vorne. Ja, ja. Zum Cast, da sagen wir natürlich was. Wir werden auch in dieser Folge jetzt erstmal gleich nochmal die Crew besprechen, die diesen Film gemacht hat. Dazu kommen wir auch ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Und dann gehen wir auch nochmal in den Cast rein und dann widmen wir uns den Film. Und wie Sebastian schon richtig gesagt hat, wir werden das jetzt nicht mehr so minutiös auseinanderbauen. Wir probieren das jetzt mal in dieser Folge auf jeden Fall. Wir werden es dann die Highlights raussuchen und werden versuchen, noch den roten Faden dieses Films zu erzählen. Genau, das basiert A, auf die Arbeit, die wir damit haben, und B, auch auf das Feedback war schon, dass vielen auch die Folgen so ein bisschen teilweise zu lang waren. Manche fanden super, dass die so lange sind, weil sie auf langen Autofahrten endlich was hatten.
Ja, Autofahrten nach Italien, oder was?
Naja, also im Schnitt sind wir bei 3 Stunden gewesen, glaube ich. Und dann kommt man schon von Berlin nach Hamburg und muss im Auto sitzen bleiben, um das Ende auch zu hören. Das kann ich auf jeden Fall live berichten. Nein, aber das kann schon durchaus passieren, dass wir uns dann auch nochmal für andere Filme nochmal mehr Zeit nehmen. Das wollen wir gar nicht ausschließen. Wir haben auf jeden Fall vor, dieses Jahr nochmal mehr ins Detail zu gehen bei Big Trouble in Little China, unserer Folge, wo wir nicht ganz so genau waren.
Da machen wir nochmal eine Sonderaufnahme mit, wo wir wirklich tief einsteigen, on Detail.
Ja. Und nicht nur einen Experten einladen, sondern mehrere.
Eine Expertenrunde aus 10 Leuten, ja, ja.
Das wäre aber auch toll, wenn wir das mal filmen würden. Und weißt du, in so einem alten, schütternden Raum mit wenig Licht und alle rauchen.
Ja, das sind die Podcasts, die erfolgreich sind. Nicht wie wir, die sich dann halt so Live-Auftritte leisten können, ja.
Aber das wäre toll. Ja, vielleicht machen wir ja mal eine Live-Show.
Ja, vor 2 Leuten, die uns dann zuhören. Mein Vater und deine Filmbekannten.
Ja, na gut, sind wir 4 Leute, kriegen wir bestimmt zusammen. Ja. Aber gut. Ja, also, wir waren im Jahr 1989, Harry und Sally, ein Film unter der Regie von dem großartigen Rob Reiner. Rob Reiner ist auch in unserer Reihe schon mal aufgetaucht.
Ich glaube, ich bin der erste Regisseur, den wir jetzt 2-mal haben.
Nicht Spielberg auch?
Nicht als Regisseur. Da hatten wir Indiana Jones und bei Goonies hat er ja einen produziert. Nein, nur
Produzent, ja, ja, genau. Ja, aber auch ein bisschen Regie, egal. Na, jetzt werden wir gerade, geben wir zu. Also Rob Reiner taucht auf jeden Fall zu Recht auch ein 2. Mal auf. Ein Mann mit einer großartigen Choreografie, wollte ich schon sagen. Die Braut des Prinzen ist ins beiden ja ein sehr wichtiger Film, auch ein sehr zu empfehlenswerter Podcast-Folge. Und er hat so tolle Filme auch gemacht wie Misery und... Du darfst weitermachen.
Das fällt dir.
Was hat er für Filme gemacht?
Spinal, was hat er noch für Filme? Also Spinal Tap ist natürlich ein Film, den man auf jeden Fall erwähnen sollte. Also wer mehr zu ihm wissen will, sollte sich einfach unsere Braut des Prinzen-Folge anhören. Weil ich glaube, da listen wir ja schon irgendwie gefühlt alles auf.
Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr umträgiger Mensch. Er hat sehr tolle Filme gemacht als Regisseur. Er hat auch als Schauspieler in vielen Dingen mitgewirkt. Letzteres war er bei New Girl hat er den Vater gespielt, was ich auch immer sehr gut fand, seine Auftritte. Okay. Also er hatte schon ein mannigfaltiges Talent. Und wir haben es ja bei Braut des Prinzen auch schon einmal angedeutet. Was sich sehr lohnt, ist diese Corona-produzierte Nachverfilmung von Die Braut des Prinzen, die im YouTube-Stil ist. Die sollte man sich unbedingt mal angucken. Der Sebastian sagt jetzt den Namen davon.
Boah, ich weiß es nicht mehr.
Home Movie, The Princess Bride.
Okay.
Genau, das ist wirklich toll geworden. Also es ist sehr charming.
Also was man auf jeden Fall bei Rob Reiner halt sagen muss, ist halt, dass er ein Händchen halt jetzt für diverse Stoffe hat. Also er hat halt jetzt wie hier Harry und Sally haben wir eine romantische Komödie, Braut des Prinzen ist ein Fantasy-Film, Stand By Me ist ein Coming-of-Age-Film, genauso wie der Volltreffer, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit John Cusack in der Hauptrolle, wo er da durch Amerika reist, wegen einem Date anhand eines Fotos. Dann hat er noch Spinal Tap, ist halt so eine typische Komödie, also nicht typisch ist die nicht, aber ist halt eine Komödie im Mockumentary-Stil.
Absolut. Das muss zu gucken.
Eine Frage der Ehre, als Anwalts-Militärfilm, Hello Mr. President, eine romantische Komödie über einen Präsidenten. Also das ist halt, er hat halt ein Händchen für Stoffe und das in alle Richtungen. Das, glaube ich, macht ihn auch so ein bisschen unique, auch als so ein besonderer Regisseur, weil meistens hast du ja so die bekannten Regisseure, die aus dem Auteur-Prinzip, wenn du den in ihren Filmen siehst, den erkennst du, weil es einfach von der Handlung und von der Story-Art und vom Genre immer das Gleiche ist. Aber er ist halt schwer zu greifen, finde ich, von seinen Themen.
Ja, ist auch total überraschend, ne? Das ist sowas wie eine Frage der Ehre, wo er ja auch Oscar nominiert war, auch oder auch gewonnen hat.
Lass mich mal gucken, ob er mal einen Oscar gekriegt hat.
Also nominiert war er auf jeden Fall.
Oscar hat er nicht gewonnen. Er war auch nur einmal nominiert für einen Oscar. Und dann muss das wahrscheinlich
Best Picture.
Ja, für Best Picture. Was ein bisschen schade ist, also dass zum Beispiel Harry und Sally war nominiert fürs Drehbuch. Hatte aber nicht gewonnen. Also Harry und Sally hatte insgesamt keinen Oscar gewonnen, aber ich glaube, war auch nur für das Drehbuch nominiert. Und auch Rob Reiner, also meiner Meinung nach ist das auch wieder ein Regisseur, der eigentlich einen Oscar verdient hätte und wenn nicht für irgendeinen Film, dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann einfach für sein Lebenswerk.
Definitiv. Nee, ich mag seine Filmografie auch sehr. Der hat uns viele schöne Stunden beschert und in, wie du schon gesagt hast, in diverser Art. Misery ist auch für mich ein absolutes, wahnsinniges Werk und der hat jetzt auch geschafft, also Figuren, die auch schon bestehen, irgendwie nochmal auszubauen, denen auch ein Gesicht zu geben und das mag ich an ihm besonders gerne. Auch Stand By Me ist, weiß ich gar nicht, man kann es gar nicht gegeneinander aufwerten, die Filme, weil Stand By Me so für sich steht und einfach auch so ein Zeitenänderer war. Und damit hat sich ganz viel geändert und auch auf Stephen King basiert, aber ganz tolle Figurenentwicklung und das hat er ja auch hier bei unserem Film wieder bewiesen, wie sehr er sich da reinfühlen kann und wie sehr es auch schafft, das den Schauspielern zu vermitteln, die das dann uns dann auch erzählen sollen. Und das finde ich schon, es wirkt ja auch so, auch in der Entstehungsgeschichte kommt das ein, zwei, dreimal hervor, dass er auch sehr offen ist für bestimmte Dinge und auch sehr offenen Auges rumrennt und auch Alltagssituationen gut einbauen kann und das auch in seine Figuren projiziert. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was ich sehr interessant finde als Filmemacher.
Dann sollten wir vielleicht, wenn wir jetzt über den Regisseur gesprochen haben, sind noch zwei extrem wichtige Personen für die Entstehung dieses Filmes. Einmal der Produzent Andrew Scheinman.
Ja, immer an der Seite von Herrn Reiner.
Ja, der halt auch Filme, wie die wir schon erwähnt haben, Frage der Ehre, Stand By Me auch produziert hatte. Aber was man vielleicht auch mal erwähnen sollte, er auch 57 Episoden von Seinfeld produziert hat.
Mhm. Was wir lieben.
Ja. Und als dritte Person dann für diesen Film sehr wichtig ist natürlich noch die Drehbuchautorin Nora Ephron, leider schon 2012 verstorben, die dann noch später dann große Filme geschrieben hatte, auch zum Beispiel Schlaflos in Seattle oder E-Mail.
Und Regie geführt hat.
Stimmt. Und Regie, E-Mail für dich. Und dann auch noch den Film Julie und Julia.
Ja, also gerade die, ne, wie wir gesagt haben, die Boomphase der Romantic Comedies auch eingeläutet hat und absolut damit zu verbinden ist. Ne? Sie hat diese Geschichten geschrieben und dann bei Harry und Sally nur Drehbuch, aber dann später hat sie das auch selbst Regie geführt und auch ganz klar ein super Händchen dafür bewiesen.
Was ich noch einen ganz interessanten Fact bei ihr finde, ist, dass sie verheiratet war mit Carl Bernstein und das ist einer der beiden von Deep Mouth, also die, die die Watergate Affäre aufgedeckt haben, der
Stimmt,
Autor.
Habe ich auch gelesen, ja. Deep Throat, ja, glaube ich. Throat. Meinst du? Deep Mouse klingt eher nach
Beides, ja.
Wir schweifen ab.
Ja, genau.
Ja, also, sie war auf jeden Fall eine der Begründerinnen dieser Phase und hat aber in ihr zweites Projekt, also ihr zweites großes Drehbuch, nee, Quatsch, Entschuldigung, was erzähle ich denn? Sie hat ja Silkwood und Filme, also sie hat auf jeden Fall zwei Filme für Meryl Streep geschrieben vorher. Sind Silkwood und Sodbrenner, so zwei Filme, die schon damals sehr bekannt waren, auch mit Meryl Streep in der Hauptrolle, wo ich mir dann auch so jetzt bei der Recherche gedacht habe, ja, für Meryl Streep zu schreiben, ist natürlich auch direkt am Anfang, da musst du auch schon was auf dem Kasten haben. Ne? Das ist jetzt nicht eine Schauspielerin, die auch zur damaligen Zeit schon mit schlechten Scripts gearbeitet hat. Ne? Und die ja auch, glaube ich, für Silkwood auch einen Oscar bekommen hat. Und dann kommt schon Harry und Sally. Und das ist von allen Filmen, die ich auch gerne mag, ist es aber ihr bester, meiner Meinung nach. Bei ihr kann ich es irgendwie werten, weil ich auch so ein großer Harry und Sally-Fan bin. Ich finde, das ist einfach auch, dieses Skript ist einfach nur grandios. Aber in seiner Simpelheit auch grandios. Ne? Es ist ja jetzt ja kein Angriff von Außerirdischen, sondern es ist ja einfach eine sehr einfühlsame Geschichte. Und natürlich noch in der Zusammenarbeit mit Rob Reiner haben die sich sehr schöne Sachen ausgedacht, die auch dann dazu gekommen sind. Und auch bei ihr in der Entstehungsgeschichte hat man ja schon gehört, dass sie das ein oder andere dann auch halt einbauen lassen, was sie ja gar nicht, wo sie sich nicht selbst die Credits für gibt. Ne?
Wollen wir also vielleicht einmal darüber sprechen, wie denn das dazu gekommen ist, dass dieser Film entstanden ist. Und dafür ist halt ganz wichtig eine Location in New York. Und zwar ist das der Russian Tea Room.
Richtig.
Ja, ein Lokal, Esslokal, lokal, würde ich mal sagen, das halt New York ziemlich bekannt war und wahrscheinlich immer noch ist.
Ist, ja.
Wo die Crème de la Crème des Showbusiness aus New York zum Essen gegangen ist und sich dort verabredet hat, wenn man auch irgendwelche Meetings hatte, irgendwelche Vertragsgespräche oder irgendwas, und hat man sich dort getroffen. Und das ist so, also soweit ich mich erinnere, ist das auch so ein Laden, wo dann so typisch die Bilder von den ganzen Celebrities, die da sind, an den Wänden hängen, oder?
Das ist richtig, ganz genau. Und man ist auch mal hingegangen, wenn man einen Tee trinken wollte.
Genau, also das war halt einfach so das Lokal, wo man hin muss. The
Place.
Das P1 von New York.
Guter Vergleich.
Dort haben sich halt Rob Reiner, Andy Scheinman und Nora Ephron häufiger zum Lunch getroffen. Das erste Mal wollte man über ein Projekt sprechen, das Reiner gepitcht hat. Und die Idee ist vollkommen nach hinten losgegangen. Also wurde von Ephron hat gesagt, das ist nichts. Also ich weiß auch nicht, was er da gepitcht hat. Aber es war beim ersten Treffen, war das wohl ein Desaster, so gefühlt. Hat man sich aber dann dazu entschieden, dass man sich nochmal ein zweites Mal trifft. Und beim zweiten Treffen haben sie dann ein langes Gespräch darüber geführt, wie denn so das Single-Leben von Rob Reiner und von Andrew Scheinman ist. Das hat dann wohl dazu geführt, dass man dann auf die Idee gekommen ist, dass man doch wohl einen Film drüber machen könnte, wie zwei Personen, die Freunde waren oder Freunde sind, sich daraus dann halt eine Liebesgeschichte entsteht. Und das wurde dann halt mit Geschichten, die Rob Reiner und Andrew Scheinman, der Nora Ephron, erzählt hat, dann immer weiter aufgefüttert. Nora Ephron hat dann auch noch ein bisschen was aus ihrem eigenen Leben mit dazu hineingepackt. Und so ist dann so das Grundgerüst für diesen Film entstanden.
Richtig. Und sie hat sich dann hingesetzt und hat dann die ersten Entwürfe geschrieben, die sofort gut ankamen. Und man sich ziemlich klar war, dass sie da auf einem richtigen Weg sind. Und ich glaube, da relativ als erster mit an Bord war auch Billy Crystal, oder?
Nee, gar nicht. Also Billy Crystal war in dem Sinne eben an Bord, weil er mit Rob Reiner gut befreundet war und dort einige Szenen oder Sequenzen oder wie soll man sagen, Inspirationen aus denen ihren Leben ins Drehbuch reingekommen ist, weil zum Beispiel dieses vor dem Schlafengehen haben wohl Billy Crystal und Rob Reiner wirklich häufig immer am Telefon gesessen, Fernsehen geguckt und darüber geredet, was sie gerade schauen. Und halt über Leben geredet. Und das kommt ja auch in dem Film vor. Aber für die Rolle des Harry waren dann eigentlich ganz andere Personen erstmal im Gespräch. Man hatte zum Beispiel Leute wie Tom Hanks.
Klassisch.
Michael Keaton, Richard Dreyfuss oder Albert Brooks im Gespräch. Die haben alle diese Rolle angeboten bekommen. Aber anscheinend haben alle diese Rolle abgelehnt.
Tja. Fehler.
Ja, also der Einzige, worüber ich was gefunden habe, der eine Aussage darüber gemacht hatte, warum, war Albert Brooks, der wohl gemeint hat, der Film erinnert ihn zu sehr an die Arbeiten von Woody Allen.
Ja.
Das ist auch noch was wir dann vielleicht mal später, so die Art von Komödien, also oder Beziehungsfilmen, so typisch amerikanisch oder so typisch, ich würde es jetzt Woody Allen nennen, in den ganzen amerikanischen Publikationen wird das immer als jüdische Komödie bezeichnet, was ich ein bisschen problematisch findet, eine Erzählart einer Religion zuzuordnen.
Ja.
Aber das ist so eine typische Woody Allen-Geschichte. Auf jeden Fall, die haben alle abgesagt und dann ist es erst später, ist man dann darauf gekommen, dass man ja, wenn auch schon Billy Crystal jetzt hier für manche Szenen irgendwie Pate gestanden hat, dass man ihn doch auch dann für die Rolle besetzen soll. Wo ich auch sagen muss, er ist halt auch nicht der typische Darsteller für so eine Rolle.
Findest du?
Ja.
Zu der Zeit, ich meine, gut, er war immer für Comedy. Ich meine, er hat auch gut so Action-Comedy-Sachen gemacht. Da finde ich ihn eigentlich schon.
Ja, für den Comedy-Part schon, aber halt nicht für den Beziehungspart.
Ja, okay, verstehe, wo es da hingeht. Ich glaube auch, das Problem war, dass er ja halt auch relativ alt war. Ne? Also,
ja,
Er ist ja deutlich älter als Meg Ryan in dem Film. Also, als sie es gedreht haben, ich glaube, zwischen denen liegen 15 Jahre. Ne? Er war 40, sie war Anfang 20.
Billy Crystal geboren 1948, Meg Ryan 1961, das sind dann 13 Jahre.
Also sie sind 13 Jahre auseinander und man könnte denken, dass sie so ein bisschen, dass er zu alt dafür ist für die Rolle.
Ja, aber das ist ja Hollywood, ist das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass dann irgendwie 50-jährige Männer mit 20-jährigen Frauen in eine Liaison geschickt werden.
Ja, ich muss aber sagen, mir ist das im Film gar nicht so aufgefallen, man ist so. Ja, die Sequenzen, wenn er auf jung gemacht wird, haken schon hier und da, aber man kauft's trotzdem.
Ja, also das ist ja sowieso das, wo wir dann auch ja bei ihr dann Meg Ryan drüber reden müssen. Also der Film spielt ja, also die erste Sequenz soll ja 1977 spielen und erzählt dann ja bis eigentlich in die Jetztzeit rein. Also das heißt, man hat dann auch eine Zeitphase von 12 Jahren, die da erzählt werden. Da ist es halt so, da wird halt dann Billy Crystal am Anfang jünger gemacht und ist dann am Schluss des Films sein reales Alter, während man bei Meg Ryan Ryan sie eigentlich am Anfang ungefähr so mit ihrem richtigen Alter hat und sie dann halt später, ja, also man macht sie nicht älter wirklich, sondern sie sieht ja immer noch so aus. Aber das ist dann auch ein Punkt, wo wir dann vielleicht beim Kostüm und beim Make-up drüber reden. Also man hat dann da viel über Haare und die Kleidung versucht zu machen.
Genau, primär, ja. Genau. Hat aber funktioniert, ja. Finde ich, ist ja durchaus gelungen hier und da. Gerade bei ihr, also die hat ja diverse coole Frisuren in dem Film.
Naja, auf jeden Fall, man hatte sich also dann irgendwann mal auf dieses Thema geeinigt, musste dann aber das Ganze erstmal ein bisschen nach hinten setzen, weil Rob Reiner erstmal noch mit einem anderen Filmprojekt beschäftigt war. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, er war sogar mit zwei Filmprojekten beschäftigt, bevor sie dann anfangen konnten mit dem Drehen, und eins davon war auf jeden Fall Die Braut des Prinzen.
Richtig. Kann man auch sagen, danke, dass du es fertig gemacht
hast. Ja. Ja, und vielleicht, ich kann mir auch gut vorstellen, weil er ja auch da mit Billy Crystal zusammengearbeitet hat, dass man da auch dann nochmal gesagt hat, hey, du hast jetzt gerade in einem anderen Film mitgespielt, wir suchen da immer noch eine Hauptrolle. Wäre das nicht was für dich?
Richtig. Ja, so, also so wird es passiert sein.
Ja.
Ne? Das können wir ja leider immer nur mutmaßen, weil wir saßen ja nicht mit im Russian Tea Room.
Ja, das ist auch besser so, glaube ich.
Warum?
Ich stelle mir gerade so ein Bild vor, wie wir immer bei jedem Gespräch von irgendwelchen Pitches dabei sitzen. Und das ist nix.
Ja, zwei Leute, das funktioniert nicht.
Nee.
Also, der müsst was Außerirdisches mit reinbringen.
Superhelden-Zieht zurzeit.
Ja, oder Rachefilme. Mach doch einen Rachefilm.
When Harry Kills Sally.
Oh, auch eine schöne Idee. Aber andersrum heutzutage. Heute wird es When Sally Kills Harry. Ja. Ja, also, das heißt, wir haben einen Drehbuchentwurf.
Mhm. Genau.
Ja, ich habe jetzt nicht so richtig viel gefunden zu den Dreharbeiten. Ich habe die versucht, ein paar Making-ofs zu gucken. Die gehen aber immer mehr in diese Bresche von, ja, wir hatten so eine tolle Zeit hin und her. Mhm. Also diese üblichen kleinen Making-ofs. Ich habe jetzt nicht wirklich coole Informationen rausbekommen. Der Film hat 16 Millionen Dollar Budget bekommen.
Ich hatte jetzt 14,5 Millionen, aber was ich für die Art von Film schon ordentlich finde.
Finde ich mega viel.
Ja, also McRyan ist ja zu dem Zeitpunkt, war das nicht sogar ihr erster großer Film?
Richtig, genau.
Also die wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel gekriegt haben. Und Billy Crystal ist jetzt auch nicht dann der Schauspieler, der zu der Zeit bekannt war, dass er da irgendwie die Millionengagen abgreifen würde. Oder die Multimillionen-Gagen. Also es ist nicht ihr erster Film, sehe ich gerade. Sie hat vorher noch Presidio, DOA, Die Reise ins Ich, aber das waren halt immer so kleinere Rollen, also noch nicht. Selbst in Top Gun hat die mitgespielt worden. Die in Top Gun mitgespielt.
Ja, das ist die Frau von Goose.
Ah ja, stimmt. Aber das sind halt so kleinere Rollen. Also es war noch nicht so wirklich die große Leading-Rolle.
Ich musste ja mal ganz kurz auf die Füße treten.
Ja.
In Reise ins Ich ist es schon eine sehr große Rolle. Da ist sie die weibliche Hauptrolle. Falls du den Film gesehen hast.
Ja, aber sagen wir es so, es ist trotzdem immer noch, sind die beiden männlichen Hauptdarsteller doch eher im Zentrum.
Das, ja, okay. Aber gut, aber ist schon, sagen wir mal so, es ist nicht ihre erste große Rolle.
Es ist ihre erste zentrale Rolle.
Genau, okay. So können wir es stehen lassen. Ja, und nochmal aufs Budget, 16 Millionen US-Dollar. Ich meine, wir hatten Fantasy-Filme, die deutlich weniger hatten. Ja. Und wenn wir an Filme wie Alien denken, glaube ich, waren wir drunter, oder? Ja, 11 Millionen Dollar. Und da kannst du mal überlegen, irgendwie, wo das Raumschiff ist in New York City.
Ja, ich frage mich auch, wozu die halt dieses Budget von 16 Millionen, wie du es hattest, gebraucht haben, also für Film, bei dem 90% geredet wird und es eigentlich Schuss gegen Schuss ist. Also haben die Lokalität gekauft in New York, wo sie gedreht haben?
Nein, ich glaube tatsächlich, ich habe leider nicht erfahren, wie viele Drehtage sie haben, aber ich habe jetzt nur gehört, dass es auf jeden Fall Szenen gab, wo sie sehr, sehr, sehr viele Takes gemacht haben. Also teilweise 61 Takes in der Szene, wenn sie da im Bett liegen, weil Rob Reiner auch ein Perfektionist ist, was das Timing eines Films angeht und auch Timing der Schauspieler. Und dass es schon sehr viele Wiederholungen gab und viele Proben und das sind natürlich alles zeitintensive Dinge, die natürlich den Drehtag oder die Anzahl der Drehtage nach oben schraubt. Und wenn du die Möglichkeiten hast, dann ja, auf jeden Fall.
Ja, aber auch viele, viele Aufnahmen sind ja auch deswegen, mussten nochmal gemacht werden, weil ja Rob Reiner immer reingelacht hat.
Richtig, das finde ich auch eine schöne Facette. Passiert heute auch ganz viel, aber wir haben heute bessere Mikrofone, man kann das besser rausfiltern. Ist ja auch so, dass heutzutage Regisseure viel mehr reinsprechen. Aber es gibt ja auch teilweise Schauspieler, die nicht so textsicher sind, sage ich mal. Und dann ist es auch so, dass wir den Text so flieren immer. Dann wird das, muss ja auch mal rausgeschnitten werden. Das funktioniert ganz gut. Und dann kommt von hinten immer der Text rein. Ja, was war mein Text? Und dann geht's dann, ne? Also ist es schon, tritt vermehrt auf, weil man jetzt mehr so Möglichkeiten hat, bessere Tonaufnahmen und den Schnitt und rausfiltern und so. Das ist ein,
wenn man anstatt Schauspieler Influencer hat oder was?
Ist mit einer der Probleme, das stimmt schon. Also Schauspieler, das unterschätzt man ja total, ist nicht was, was jeder kann. Das sieht man. Ist
nicht umsonst eigentlich eine Ausbildung, die du machen musst.
Es ist ganz sicher ein Ausbildungsberuf. Das ist nicht der Job, den ich mache, den kann man an der Straße lernen. Aber die Schauspieler, ganz klar, ey, das ist so ein Unterschied, wenn du Filme machst. Also ich sag mal, so im deutschen Bereich hast du sehr oft mit Nicht-Schauspielern zu tun. So. Und dann ist es immer so eine Erlösung, wenn du dann mal mit Schauspielern arbeitest, weil das dann ein kompletter Qualitätsunterschied ist. A, was den Text angeht, was auch das Timing, die Präsenz, das sind alles so Features, die man auch nicht groß lernen kann, sondern die hast du nicht. Und dann aber auch, wie du dich verhältst, wie du spielst, wie du in Situationen reagierst, wie du auch nochmal Wiederholungen brauchst. Also viele Schauspieler brauchen ja nochmal eine Wiederholung, um sich dann auch daran zu tasten, wo sie hinwollen. Das ist schon ein Unterschied irgendwie. Und das finde ich, mittlerweile maße ich mir an, das auch unterscheiden zu können, ob du Schauspieler oder keine Schauspieler am Set hast. Aber zum Glück hat dieser Film ja Schauspieler gefunden.
Ja.
Aber ich bin immer noch erstaunt, warum dieses Budget so hoch ist.
Ja, Carrie Fisher.
Na klar. Da haben wir es.
Ja, die hat dann einfach
wahrscheinlich 10 Millionen bekommen, ja. Und zu Recht.
Oder sie haben es versoffen.
Das kann natürlich auch
vielleicht
sein.
Hat er das Geld noch gebraucht, um den Alkoholkonsum von Andrew the Giant aus Braut des Prinzen abzudecken im Nachhinein.
War der dann schon mit seiner, hat er der Produktionsfirma schon, wir haben ja noch, Rob Reiner und Andrew Scheinman haben ja Castle Rock gegründet, auch eine sehr große Produktionsfirma, die viele bekannte Filme gemacht hat, aber war die da schon bei Harry und Sally oder hat er das erst danach gemacht?
Castle Rock Entertainment ist schon für Harry und Sally verantwortlich und da kann es natürlich sein, dass sie sich dann auch ein ordentliches Geld bezahlt haben. Aber Castle Rock muss man mal auf jeden Fall, also die Verurteilten ist von dem produziert. The Green Mile, Jackie Brown, Seinfeld, eine Frage der Ehre natürlich, Misery, die Filme halt von ihm, City Slickers, Das perfekte Verbrechen, Dreamcatcher, auch Stephen King-Verfilmung.
Ja, und da brauchst du schon ein bisschen Geld, um Stephen King-Rechte zu kaufen. Naja, ist auf jeden Fall eine tolle Produktionsfirma und da ist er mit Andrew Scheinman auch der CEO. Die beiden haben das gegründet und haben das aber auch relativ zeitnah wieder verkauft und haben da ganz schön viel Geld rausgeholt, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber zu Recht, die haben coole Filme gemacht. Ja, es ist ein kleines Rätsel. Ich glaube, dass das Budget 5-6 Millionen zu hoch ist. Aber das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe zu klären. Vielleicht weiß es ja jemand, was da gekostet hat. Vielleicht haben sie diesen Studionachbau gehabt, das Apartment.
Ja, wer weiß.
Aber gut, es ist so, wie es ist. Vielleicht trügen ja auch die Einträge im Internet. Vielleicht ist es ja gar nicht so viel. Vielleicht ist es, aber Marketing haben die ja auch keins gemacht. Es ist ja nicht so, dass die halbe Welt plakatiert war mit dem Film.
Tja. Na gut. Aber daran kann ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht erinnern. Das ist jetzt die Zeit. Also, keine Ahnung, wie groß da irgendwie Werbe.
Da war ich 10. Also, wir waren kurz vor der Weltmeisterschaft 1990, da habe ich noch mit anderen Dingen. Also ich habe ihn auch nicht live im Kino gesehen, das muss ich schon sagen. Ich habe den auf, wie wir schon oft erwähnt haben, auf VHS aus der Videothek gesehen.
Ja, das dürfte bei mir,
sich noch erinnern?
Ich weiß nicht mehr, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, ob es Fernsehen oder Video war, aber Videothek, ist die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass es Videothek war.
Aber dein Vater hat doch nur Splatterfilme ausgesehen.
Okay, also das, ja, obwohl ja stimmt, wer hätte ja, bei uns erwischt. In der Filmfamilie hätte so einen Film ausgeliehen, also ich bestimmt nicht.
Und dann hat man ihn gesehen und ist hängen geblieben.
Ja.
Warum ist man hängen geblieben? Aber es ist halt schon eine fesselnde. Ich finde ja auch den Soundtrack, finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Auch passend dazu von Harry Connick Jr. Auch der erste Film, wo er den Soundtrack zugemacht hat.
Ja, also man sollte vielleicht sagen, dass also der Soundtrack, das ist halt jetzt nicht so ein typischer Score oder sowas, wie man es kennt, sondern das ist halt Swing Jazz.
Absolut. Nee, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Soundtrack, der dich irgendwie auch mitnimmt und untermalt und auch die Atmosphäre so toll einfängt, aber auch Teil dazu beiträgt. Also, ne, ist ja auch ein Teil dieser wunderschönen Atmosphäre. Genau, wo waren wir? Wir waren schon beim Budget, das heißt, Drehtage können wir leider nicht, oder hast du was gefunden über Drehtage?
Nee, leider nicht.
Ja, es ist halt auch nicht die Zeit gewesen, wo damals große Making-ofs produziert wurden und es ist halt schon ein Drama teilweise, dass man so wenig Informationen hat, wie diese Filme entstanden sind. Es gibt da die ein oder anderen schönen Fotos aus der Zeit, aber die sind natürlich auch nicht so vielsagend. Ist auch leider eine Sache, die immer wieder ins, also zur Zeit auch ins Hintertreffen gerät, Making-ofs. Es wird immer weniger gemacht, weil in der Zeit von Streaming kein Platz mehr ist für Making-ofs und ist meiner Meinung nach eine Schande, weil dadurch viele gute Informationen oder auch so dieses, mich hat es halt schon immer interessiert, wie sind Filme gemacht worden, aber hat man keinen Platz mehr in der heutigen Welt in TikTok.
Ja, das ist sowieso so ein Thema. Also ja, wenn du mal Making-of hast, dann hast du wenigstens was über die Entstehung, also wie der Film selber gedreht wird. Aber insgesamt so Dinge darüber zu recherchieren, wie so ein Film entstanden ist, also wie, wo kam die Idee her, wie ist das Ganze entstanden, wer war da involviert und sowas, das sind ja alles Informationen, die wir nur dadurch erhalten, dass dann irgendwann mal einer von den Leuten auch dann in einem Interview oder sowas dazu sagt oder in einem Making-of dann was dazu sagt oder ein Buch darüber. Oder ein
Artikel, ja, ja.
Aber genau. Das ist halt wirklich, wird auch immer weniger gefühlt, oder dass die Leute darüber reden, außer es ist irgendwie ein großer Film und da sind dann irgendwie 1000 Leute hinten dran, aber so, und damals in den 80ern war das halt noch viel weniger, also.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn dann nicht gerade ein Zeitungsredakteur vorbeigekommen ist bei den Dreharbeiten und hat dann da gefragt, dann gibt's da halt nichts.
Exakt. Und das war jetzt ja auch kein Prestigeprojekt wie Star Wars, wo alle wissen wollten, wie es weitergeht, ne? Und wo dann wirklich du auch mit Journalisten kämpfen musstest. Und da bei Harry und Sally, glaube ich, hatten sie eher ihre Ruhe.
Ja. Ja, besonders weil ja auch Traum des Prinzen ja vorher nicht so ein großer Erfolg war.
Richtig.
Dürfte auch Rob Reiner dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen nebenher gelaufen sein. Wir sollten vielleicht nochmal über ein paar andere Leute dann sprechen. Also wir haben ja die großen drei halt erwähnt, Reiner, Scheinman und Efron, die für den Film verantwortlich waren. Aber da sind noch ein paar interessante Namen, die hinter der Kamera und speziell, also jetzt wirklich jetzt hier hinter der Kamera.
Ja, den wollte ich auch nehmen.
Die man erwähnen sollte. Und zwar ist die Kamera geführt worden in diesem Film von Barry Sonnenfeld.
Ja.
Den man dann später kennt als Regisseur von den Addams Family Filmen, Wild Wild West, Man in Black. Der hat seine große Karriere halt hinter der Kamera als Kameramann gestartet, hat auch zum Beispiel bei Misery für Rob Reiner Kamera geführt oder auch bei dem Tom Hanks Film Big.
Richtig. Man merkt, das ist schon so ein Freundeskreis, ne? Tom Hanks, Rob Reiner, so Tom Hanks taucht ja auch immer wieder auf und auch hier als Gespräch für die Rolle von Harry. Und ich glaube, der hätte auch in der Rolle funktioniert.
Ja.
Ist übrigens aktuell gerade in der Stadt hier in Berlin.
Ah, okay.
Falls ihn irgendjemand sieht. Ja, er dreht hier gerade für Wes Anderson.
Ah, okay.
Und die Kollegen berichten mir immer davon, was für ein unfassbar netter Kerl es ist. Und er spielt auch mit seinem Sohn hier in dem Film und die beiden sind in der Stadt. Und es ist immer so, man fährt so an bestimmten Punkten hier immer vorbei in Berlin und denkt immer, ist er da gerade? War er das? Wenn man so weiß, dass die Leute in der Stadt sind und dann dreht sich um, ach nee, ist er doch.
Ja, ich bin nächste Woche in Berlin, vielleicht laufe ich ihm ja über den Weg.
Ich frag mal, wie lange er bleibt. Ja. Vielleicht ist er ja noch
ob da. Ob er Zeit für
Mr.
mich hat.
Mr. Hanks.
Do you have time for Sebastian?
Thank you for Big and thank you for Splash, Jungfrau am Haken. Yeah.
But we don't need your new movies. Please go back to your old comedies.
Was hat er denn als letztes gemacht?
Oh, ich weiß es nicht, aber also.
Ich finde, der hat mich selten enttäuscht.
Ja, aber das ist alles so ernst geworden. Also mir gefällt halt so seine Comedy-Zeit aus
80ern. Scott and Hooch.
Ja, oder auch der Mann mit dem roten Schuh, das wir den französischen Film nachgemacht haben.
Sehr gut.
Oder auch den Film mit Dan Aykroyd, diesen Polizeifilm.
Ah. Ja, wie hieß, ich weiß, was du meinst, irgendwie, wo sie diese Polizeiserie veräppeln. Oh, der war gut.
Der den Vulkan sprang und so viele.
Ja, Tom Hanks hat bei diesem Film nicht mitgemacht. Wir waren bei Barry Sonnenfeld.
Genau. Ja, also wie gesagt, Barry Sonnenfeld, die Kamera. Ansonsten, wen sollte man vielleicht noch erwähnen, ist das Kostüm. Gloria Gresham, die ja hier das Problem hatte, dass sie halt die Charaktere über die Kleidung, neben den Frisur halt, wie schon erwähnt, ihr Alter darstellen musste und das über eine Dekade entlang. Sie kannte man zum Beispiel auch, wo sie für Kostüm zuständig war bei Last Action Hero, Sphere, Eine Frage der Ehre oder auch Kindergartenkopf.
Alles große Filme.
Ja.
Alles Großfilme. Ja, ist ein tolles Kostüm auch. Durch die Bank. Ich glaube, Meg Ryan hat ja auch so einen Trend, so einen Style weitergegeben in dem Film, weil sie halt auch irgendwie eine coole Figur ist und die auch immer gut angezogen ist. Also hier ist Kostüm sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Wenn es jetzt auch nicht irgendwie kein Kostümfilm ist, aber es hat schon sehr viel coole Facetten. Ich habe jetzt dann nochmal Make-up-Department, sind Steven Abrams und Joseph Campagna, die für McRyan zuständig waren. Und die haben dann halt wahrscheinlich auch irgendwie da sich die schönen Frisuren überlegt. Also da gibt's ja eben ganz am Anfang hat's ja diese Farrah Fawcett für Charlie Fliege-Frisur, die in der Zeit ja wohl jeder hatte. Und die ist auch krass.
Da sind bestimmt so 3 Wettertaft draufgegangen.
Exakt, das wollte ich auch gerade sagen. 3 Wettertaft habe ich hier stehen.
Ja. Ja, geil. Du fährst im Auto von Chicago nach New York. Die Frisur sitzt 3 Wettertaft.
Ja, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Gibt es 3 Wettertaft noch?
Da ist ja FCKW.
Das gibt schon lange nicht mehr.
Nee, wahrscheinlich. Haarspray, insgesamt wird Haarspray noch irgendwie verwendet.
Aber du hast doch so schöne volle Haare. Warum hast du? Ich habe ja kurze Haare, ich benutze kein Haarspray. Dir würde es mal ganz gut stehen, wenn du dir mal ein bisschen...
Also ich sehe, dass du auf Amazon, der heißt jetzt Taft Ultra.
Das ist ja schwach.
Schwarzkopf 3 Wettertaft Haarlack gibt's. Oder sogar noch, es gibt sogar noch Haarspray. Ja.
Na also.
Für 20 Euro die Flasche. Alter Schwede, ist das teuer.
20 Euro die Flasche, war wow.
Ja, und dafür, dass du dann wahrscheinlich 3 brauchst, dass du so eine Frisur hast wie McRyan in dem Film.
Jetzt wissen wir, wo die 16 Dollar herkommen.
Die hätten vielleicht schlecht. Werbepartnerschaft eingehen sollen mit 3 Wettertaft
für den Film. Okay, also dann ist diese Frage auch geklärt. Das ist schon mal gut. Ja, also ich glaube, wir können die Crew dann auch erstmal abhaken. Ja, ja. Wir haben sonst, wie gesagt, Harry Connick Jr. habe ich noch genannt, für der die schönen Songs gemacht hat, die jetzt aber auch, das weiß ich tatsächlich nicht, hat er die für den Film geschrieben oder ist es einfach eine gewählte Musik von seinen Alben, die er früher gemacht hat? Weißt du das? Weil It Had to Be You, also der Song, der da am prägnantesten ist in dem Film, war ja auch mal einer der Filmtitel der diskutierten.
Also der Soundtrack beinhaltet Standard-Performance von Harry Connick Jr. mit einer Big Band und einem Orchester, das durch Mark Shaman orchestriert ist. Also wahrscheinlich ist sogar auch Mark Shaman hat dann auch wahrscheinlich sogar viele der Stücke geschrieben. Und das hört sich jetzt so an, als wenn viele der Stücke für den Film... Also ich gehe davon aus, dass es so ein Mischmasch ist.
Ja, gut.
Also dass da halt so klassische Musikstücke, die es schon gab, dann reingekommen sind. Und aber dann auch einige dann halt vielleicht für diesen Film dann auch geschrieben worden sind. Also weil zum Beispiel dieses Potato, Potato, Tomato, Tomato, ich glaube, das gab es schon vorher.
Ja, und es passt. Aber ich dachte, da dachte ich mir aber auch immer, das passt auf diese Szene so gut. Ja. Das ist so ein geiler, weil... Ich bin ja sonst kein Fan davon, wenn dann so Songtexte in den Filmen so plakativ sind manchmal, ne? So
Mickey Mousing.
Ich denke mir jetzt kein guter, genau. Oh ja, guter Begriff.
Das ist sogar ein wirklicher Begriff, aber das ist ja so aus den Zeichentrickserien, wo Tom und Jerry, wo es halt so wirklich übertrieben ist.
Stimmt.
Also nicht textlich, sondern wenn halt die Musik so wirklich übertrieben die Sachen unterstreicht, das nennt man Mickey Mousing.
Ah, cool. Wieder was gelernt. Nee, aber da passt er auch so gut in diese Szenerie rein. Mhm. Aber gut. Ja, wir haben ja schon viel vom Film erzählt. Die Leute sind durch. Klar, kommen wir schnell zum Cast. Mhm. Wir haben Billy Crystal schon erwähnt. Was können wir zu Billy Crystal noch sagen? Was ist dein... Nee, ich ziehe die Frage zurück.
Du wolltest fragen, was mein Lieblingsfilm mit ihm ist.
Ja, genau.
Ja, also... Sagen wir es so, natürlich ist Harry und Sally ist da schon ganz weit oben, aber welcher Film mir auch super mit ihm gefällt, ist halt zum Beispiel City Slickers.
Ich liebe ihn so.
Aber wenn man sich so anguckt, es sind halt wenig Blockbuster dabei, wo er in der Hauptrolle war. So wirklich so Filme, die du nur mit Billy Crystal in Verbindung bringen würdest, oder?
Ist total schwierig, ja, ich denke auch gerade drüber nach.
Schmeißt die Mama aus dem Zug ist noch ein Film, wo er eine wichtige Rolle, also wo er eine zentrale Rolle spielt.
Ein guter Film, aber nicht so auf dem Level wie City Slickers. Ich scheiß größere Haufen als du. Er sieht aus wie eine Satteltasche mit Augen.
Also auf jeden Fall sollte man da noch erwähnen, wenn man sie nicht gesehen hat, ist halt reine Nervensache, wo er den Psychiater von Robert De Niro spielt.
Ja.
Also beide Teile.
Wie kann ich das vergessen? Kann ich das vergessen? Sensationell. Ja, selbstverständlich.
Und klar. In der Monster AG spricht er halt noch Mike, das Auge.
Glotzkowski,
genau, und das Auge.
Sehr gut. Also, wir halten fest, ein Titan der Filmgeschichte ist er dann doch.
Ja, also er hat ja den Oscar, was weiß ich, wie häufig moderiert. Das ist, kriegen ja auch nur wenige Leute die Ehre dazu.
Ja, McRyan, seine geniale Partnerin in dem Film, haben wir ja kurz schon erwähnt. Top Gun, Die Reise ins Ich war sie mit dabei. Presidio, auch sehr bekannter Film. Und die hat auch danach eine ordentliche Karriere hingelegt, die ihresgleichen sucht. Die ist ja schon mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Hollywood zu den
80ern Zeit. Ist keine Romantic Comedy an ihr vorbeigegangen. Also, wenn es nicht Julia Roberts war, war sie es, oder?
Definitiv. Definitiv, ja, das zählt sich hier auch durch mit 12, 13, 14 Liebesfilmen. Immer ein bisschen, ja, sie war dann ein bisschen eingeschnürt, glaube ich, auf diese Rolle. Wie soll man das jetzt richtig sagen? Der attraktiven, perfekten Frau.
Sie hat halt wirklich diese Rolle gut verkörpert, diese Frau, in die sich jeder männliche Zuschauer irgendwie verknallen könnte.
Richtig.
Also sie spielt ja in Schlaflos Seattle den Gegenpart zu Tom Hanks, dann in IQ, Liebesrelativ, spielt sie ja dann die Enkelin von Albert Einstein, auch in so einer Liebesgeschichte. Aber dann ging es schon so langsam ein bisschen bergab, meiner Meinung nach. Also French Kiss war schon eher...
Ja, aber dann E-Mail für dich war wieder volles Pfund.
Ja, das war nochmal so ein Aufleber, weil also Stadt der Engel war ja, glaube ich, auch noch ein Erfolg, den ich aber eher schwach fand. Das Remake von Himmel über Berlin. Kate und Leopold und so, ja, dann, ja.
Auch noch, glaube ich, richtig gut gelaufen.
Ja.
Also, aber ja, ich will es jetzt auch nur einmal gesagt haben, aber an ihr ist die Zeit leider nicht gut vergangen.
Na, die Zeit, das wissen wir ja nicht, ob die Zeit gut an ihr vergangen ist. Die,
so,
die Schönheitschirurgen sind nicht gut an ihr vorbeigegangen.
Ja, das stimmt.
Es ist leider zu viel gemacht und hätte... Also es ist natürlich immer schwer für eine Hollywood-Schauspielerin zu sagen, versuch einfach in Würde zu altern, weil dann kriegst du einfach keine Rollen mehr, leider. Aber da, ja, das ist leider etwas...
Man möchte es nicht werten.
Ja.
Leider dann immer wieder, wenn man sie sieht, ist sie halt auch so dieses Beispiel für, oh shit, das ist nicht gut gegangen. Nichtsdestotrotz war sie 1989 eine der schönsten Frauen auf dem Planeten. Neben meiner Mutter, die da schon gewohnt hat, gelebt hat. Ist auch in ihrer Rolle, ja, sie hat halt so einen Stil Frauen auch verkörpert, den es, glaube ich, davor im Kino auch nicht gab. Aber lehne ich mich gerade auch weit aus dem Fenster.
Sagen wir es so, in ihren romantischen Komödien kann man schon sagen, dass sie aber schon eher gleichberechtigt ist in den Rollen. Also jetzt hier bei Schlaflos in Seattle oder auch bei E-Mail für dich und sowas, da ist sie ja immer wirklich ein Counterpart zum männlichen Hauptdarsteller auf einer Ebene. Nicht so wie bei irgendwelchen Romantic Comedies, wo dann der Mann im Vordergrund ist und die Frau ist dann so das Ziel, das er zu erreichen versucht und dann den Charakter könnte es wahrscheinlich auch namenlos lassen bei vielen Filmen, aber das ist bei ihren Filmen eigentlich nicht so.
Ja, aber auch immer zu wenig bezahlt worden, ne? Ist auch so ein Ding. Irgendwie, sie ist ja bei E-Mail für dich, klar, spielt die mit Tom Hanks. Sie prägt den Film ja in meiner Welt mehr als Tom Hanks. Da hat die, glaube ich, auch immer sehr gestruggelt mit, dass sie für dieselbe Arbeit nicht dieselbe Kohle bekommen hat. Aber sie gehörte, glaube ich, damals auf jeden Fall schon zu den bestbezahlten Schauspielerinnen. Aber in meiner Welt auch nicht annähernd das, was sie da verdient hätte, in dieser Liga zu spielen, weil sie, glaube ich, wirklich die Kinos voll gemacht hat. Gut, aktuell ist es ja eher dünner um sie geworden. Sie hat sich da ja, glaube ich, auch ein bisschen zurückgezogen. Da gibt es immer mal wieder so kleinere Auftritte, aber so richtige tragende, große Rollen hat sie nicht mehr, leider.
Ja.
Dann, für mich die Hauptperson des Films, für mich die wichtigste Frau in diesem Film, ist die Carrie Fisher. Die Frau kann nichts falsch machen, die glorreiche Prinzessin. Ja, was soll man zu Carrie Fisher noch sagen, außer dass sie viel zu früh von uns gegangen ist?
Ja, die Ehefrau von Elwood Blues ist.
Ja, richtig. Ja, was hat die eine großartige Filmografie, hat auch viel strugglen müssen in ihrem Leben.
Ja, also sagen wir, ich finde sie auch, wird immer die große Carrie Fisher sein. Aber man muss halt schon sagen, dass wenn man dann aber ihre Filmrollen anschaut, dann hast du Star Wars, dann hast du Blues Brothers, dann hast du Harry und Sally und dann wird es leider schon sehr dünn.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Meine teuflischen Nachbarn.
Stimmt, oh. Ja, okay. Ja, den habe ich noch vergessen. Und natürlich spielt sie auch eine großartige Nebenrolle in Jay and Silent Bob Strikes Back.
Austin Powers.
Nehmen wir jetzt nochmal meine teuflischen Nachbarn raus, aber ansonsten sind das ja immer nur Nebenrollen noch. Also selbst in Blues Brothers ist es ja eigentlich nur eine Nebenrolle. Und hier ist es ja auch nur eine Nebenrolle.
Stimmt schon, ja. Ja, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie sich auch gedacht hat, so, I did my stuff.
Ja.
Keine Ahnung. Also wir wissen ja auch, dass es für weibliche Schauspieler in Hollywood immer irgendwann unfair wird. Ab einem gewissen Punkt, auch wenn sie so großartige Sachen geleistet haben. Ich finde ihr Ende dann bei Star Wars, das haben wir ja schon mal privat besprochen, ist jetzt auch nicht das, was wir uns für sie gewünscht hätten.
Ja.
Aber da hat auch jeder eine andere Meinung zu Star Wars. Da können wir mal wieder so eine 7-Stunden-Folge machen, weil da muss viel diskutiert werden. Nee, Carrie Fisher ist ganz toll in dem Film und zeigt aber auch ihr Comedy-Timing. Mhm. Ich finde, die hat so ein großartiges Timing in diesem Film. Bei ihr muss ich mit am meisten lachen. Die hat schon auch eine Menge guter Szenen in dem Film. Bruno Kirby, dann den Freund von Harry spielt, Jess, der dann auch später mit ihr zusammenkommt, ist auch genial als ihr Partner.
Ja.
Also das sind auch so gute Gespräche rauskristallisiert worden, wie sie halt wirklich in jedem Haushalt stattfinden und das halt gut über auf die Spitze getrieben.
Ja, also Bruno Kirby ist leider auch schon verstorben, 2006. Ja. Den kann man noch kennen, wenn man City Slickers oder Good Morning Vietnam gesehen hat.
Ja.
Das muss man halt sagen, das ist eigentlich die Cast. Also diese vier Leute, es kommen noch ein paar andere Charaktere vor, aber die sind wirklich alle dann immer nur so für ein, zwei Minuten. Das ist alles. Also und selbst Carrie Fisher und Bruno Kirby sind schon überschaubar in dem Film.
Richtig. Ja, Film heißt ja auch Harry und Sally.
Ja, aber das muss man sich mal vorstellen, ja. Ein Film, der wirklich fast durchgehend von zwei Personen getragen wird, das ist schon Kudos, also Respekt, das dann so definitiv zu erzählen, dass es auch noch spannend bleibt.
Definitiv. Kleine Randnotiz, gibt noch Stephen Ford, der Sohn des Präsidenten Ford ist, irgendwie, der aber auch nur eine kleine Rolle hat und ich glaube, die auch Grund nur deswegen bekommen hat.
Das kann gut sein,
ob ihm jetzt Unrecht tut.
Also ich glaube, er hat drei oder vier Sätze sind's.
Ja, ja, aber auch irgendwie ganz gut, hat den Stinker auch irgendwie gut gespielt. Man mag ihn nicht, direkt am Anfang, finde ich schon so. Man hat da gut gecastet auf jeden Fall. Auch für die Nebenrollen hat man sich viel Mühe gegeben. Genau, dann gibt's noch diverse Schauspieler, die quasi die Documentary Couples werden die genannt. Ne? Das sind also Zwischenszenen in dem Film, was auch eine ganz tolle Idee ist, dass die einzelnen Akte des Films unterschnitten sind mit Liebesgeschichten, die recherchiert wurden von Nora Ephron und auch von Rob Reiner und die dann visualisiert worden sind in Gesprächen von Schauspielern, die dann extra dafür angeschaut worden sind.
Die Idee war ja eigentlich, dass man reale Pärchen zum Interview holt und die auf einen Sofa setzt, das haben sie auch gemacht. Und die dann davon erzählen, wie sie sich halt kennengelernt haben und wie sie zueinander gekommen sind. Das hat man auch gefilmt. Das Problem war aber, das hat nicht funktioniert. Und deswegen hat man dann im Nachhinein nochmal Schauspieler engagiert, die dann das, was dort gesprochen worden ist. Also die Idee, glaube ich, kommt sogar davon, dass eins dieser Pärchen die Eltern von Rob Reiner waren. Oder von einem dieser drei Leute, die verantwortlich waren, waren das auf jeden Fall die Eltern, die erzählt hatten, wie sie sich kennengelernt haben. Aber das, was da erzählt worden ist, das hat halt nicht funktioniert. Und deswegen hat man nochmal Schauspieler engagiert, die das Ganze dann nochmal nachgesprochen haben, gespielt haben und das hat man dann für den Film verwendet.
Ja, da sieht man dann wieder, das ist auch so ein Ding, das geht so oft in die Hose, wenn du irgendwelche Leute, die nicht beim Film arbeiten oder die keine Schauspieler sind, vor die Kamera packst und die dann irgendwas spielen sollen und da denkt man sich relativ schnell, oh Gott, hätten wir es besser nicht gemacht. Es gibt immer Talente, keine Frage, aber auch ich bin so schlecht vor der Kamera. Man sitzt auch da und dann fängt man an zu schwitzen, obwohl man das jeden Tag macht, Tag ein, Tag aus, habe ich damit zu tun. Und dann sitze ich davor, die Kamera geht an und ich kriege keinen Satz raus. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, was macht jetzt mein Gesicht gerade? Das macht nicht das, was ich will. Das ist wirklich ein Stresslevel der Sonderklasse und deswegen gibt's halt Schauspieler und Leute, die nicht Schauspieler sind. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar für diese Idee, weil ich das auch so als Stilmittel ganz toll finde, auch in so einer Art von Geschichte, die ja dann auch darüber arbeitet, dass sie über diverse Episoden geht, also mehrere Akte hat und dass man da so einen tollen Raumtrenner gefunden hat, dann man könnte es natürlich mit einem Schnitt oder mit einem E-Shot lösen und hier hat man jetzt einfach irgendwie so schöne Geschichten genommen und ich glaube, das ist halt auch so dieser Woody Allen-Stil, der eben dann so auch so angedichtet wird. Das hat ja Woody Allen auch zwei, dreimal gemacht, in bestimmten Filmen dann so O-Töne reinzuschneiden. Ja, aber ich finde es trotzdem eine tolle Idee. Ich mag es sehr. Ich möchte jetzt auch alle aufzählen, die da drin vorkommen.
Echt?
Nein. Das war nur ein Gag. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen schneller werden. Wir sind ja schon wieder darauf und dran, wieder in die alten Strukturen zu verfallen. Ja. Aber es ist trotzdem schön, über den Film zu unterhalten. Dann haben wir den Cast damit und wir steigen in den Film ein. Oder hast du noch was zur Entstehungsgeschichte zu sagen? Aber das kommt jetzt wahrscheinlich in dem Moment, wo wir über die einzelnen Passagen reden, kommen ja nochmal die ein oder andere Idee und die eine Information über diesen Film.
Ja, aber dadurch, dass wir den Film ja jetzt nicht en Detail, wie sonst immer bei unseren anderen Podcasts, von der ersten Minute bis zur letzten Minute akribisch durcharbeiten werden, sondern uns halt so eher so auf ein paar Szenen beschränken werden, werden wir erstmal jetzt so eine kleine Inhaltsangabe über diesen Film geben. Also was denn in diesem Film überhaupt passiert, worum es denn überhaupt geht. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, nee, das ist egal. Habt ihr Pech gehabt?
Ja, gerade, das ist so toll, dass wir immer die Spoilerwarnung über viel zu spät aussprechen. Wir reden seit einer Stunde über diesen Film und ganz ehrlich, wer den Film nicht gesehen hat, dann tut's mir echt leid irgendwie. Dann geht jetzt bitte sofort auf Wir haben gerade schon geguckt, man kann ihn leider aktuell nicht streamen, aber die 4,99 € lohnen sich. Bitte, ich höre dir zu.
Ja, also die Inhaltsangabe dieses Films ist eigentlich recht schnell erzählt. Es geht hier um die Geschichte zweier Personen. Einmal haben wir Harry Burns und dann haben wir Sari Albright, die sich im Jahre 1977 auf einer Fahrt nach ihrem College-Abschluss von Chicago nach New York kennenlernen, wo zusammen eine Fahrgemeinschaft bilden und dann halt auf dieser 18-stündigen Reise so die ersten, ja,
Annäherungsversuche.
Naja, also näher, also sagen wir es mal so, sich kennenlernen bei diesen ersten 18 Stunden.
Er gräbt sie an.
Ja, lass mich doch mal hier.
Ich dachte, ich ärgere dich jetzt ein bisschen, aber gut, ich höre dir zu.
Und so ein bisschen über das Leben und die Art, wie sie leben, reden und philosophieren. Auf jeden Fall, nach der Reise nach New York trennen sie sich und man denkt, okay, hier wäre ein Kurzfilm nun zu Ende. Aber Jahre später treffen sie sich per Zufall wieder am Flughafen und von da an entsteht dann diese Geschichte der Freundschaft zwischen Harry und Sally, und in diesem Film dreht es sich darum, kann ein Mann mit einer Frau befreundet sein ohne Hintergedanken oder würde das immer zu irgendwas führen? Es gibt dann Auf und Abs und in dem Film geht es halt dann darum, wie sie am Schluss dann zusammenkommen.
Genau, wir haben uns gesagt, jetzt wir nehmen uns ein paar Sequenzen zur Brust und erzählen dann so ein paar Sachen nochmal daraus, die uns besonders gut gefallen in dem Film. Und das ist natürlich die Anfangspassage, wo sich die beiden kennenlernen auf dieser 18-stündigen Fahrt, natürlich prädestiniert, weil es über zwei Menschen geht, die komplett unterschiedlich sind und auch komplett andere Lebensansichten haben. Wir haben hier einen sehr hochnäsigen Arsch, oder? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, also das, die beiden Charaktere werden schon sehr schnell, sehr gut eingeführt. Also erstmal am Anfang hast du überhaupt, wie er sich von seiner, zu dem Zeitpunkt, also wenn du den Film siehst, wenn Harry met Sally und du siehst als erste Einstellung, wie er eine Frau küsst, dann denkst du natürlich, okay, das werden wahrscheinlich die beiden sein, aber die sind schon zusammen, egal. Aber er verabschiedet sich dann von seiner Freundin und macht sich dann auf den Weg mit Sally. Und du siehst dann, er ist schon so, ja, er ist sehr von sich eingenommen. Und ihm ist auch so ein bisschen egal, was andere Leute von ihm denken. Allein diese Szene, also sie sind im Auto unterwegs und sie unterhalten sich gerade mal 2 Minuten. Und dann sagt er schon, ich will ein paar Trauben essen, lehnt sich nach hinten, streckt ihr Hintern ins Gesicht, um sich dann ein paar Trauben zu holen, die er dann laut schmatzend, also ein normaler Mann würde ja irgendwie einen gewissen ästhetischen, Mindestrespekt gegenüber der anderen Person zeigen und dann, so, wenn du Trauben isst, die dann halt mit geschlossenem Mund und dann halt die Kerne irgendwie, nee, er schmatzt dahin und rotzt die Kerne erstmal an die Scheibe.
Aber das finde ich, das macht ja gerade diese Szene gerade so auch so aus, ne? Ich meine, ist ja gerade der erste Lacher, ja, wenn er dann gegen die Scheibe spuckt, aber das ist ja genau so, wie man so als 20-Jähriger ist, man hat ja schon alles gesehen, man weiß, wie das läuft, ihr müsst mir nichts vormachen, ich bin jetzt erwachsen, ich darf jetzt Alkohol trinken, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, irgendwie so waren du und ich genauso.
Ja, er entschuldigt sich ja nicht mal dafür, dass er da irgendwie Dreck an der Scheibe macht. Nicht.
Wieso sollte er es denn auch? Er ist natürlich von sich eingenommen und er ist 9-mal klug, und er wird auch erstmal als unsympathisch beschrieben, weil da hast du natürlich eine etwas offenere Person, die immer ans Gute glaubt und die auch eine Romantikerin ist und die so gezeichnet wird. Sally ist ja eher eine nee, also bei mir ist alles cool.
Romantisch ist es gar nicht, meiner Meinung nach, also sondern sie ist ja sehr nüchtern.
Ja, aber sie glaubt ja schon so ein bisschen an diese ganze, ja, also ich habe da mit Sheldon tolle Abende erlebt, ne? Wir reden über alles, so wie man das halt so ist damals, ne? Also die einen waren die Großmäuler, die anderen haben gesagt, na ja, so wie ich das mache, soll's bitte so weiterbleiben die nächsten 200 Jahre, ohne zu wissen, dass ja dann die großen Veränderungen ja erst noch passieren im Leben, wenn man was älter wird und ein bisschen schlauer wird und reifer wird.
Aber du siehst ja zum Beispiel auch bei dieser Anfangssequenz, wo sich Harry von seiner Freundin verabschiedet, sie ist ja vollkommen genervt und weil er sie küsst, er ist ja vollkommen egal, sondern einfach, also sie hat keine romantische Ader, dass sie das so da stehen würde, wie man sonst so von weiblichen Charakteren aus Filmen kennen würde. Ach, wie schön, ihr liebt euch, oh, das ist, sondern sie ist einfach, ich will jetzt endlich nach New York und jetzt hör auf mit dem Scheiß. Also sie ist ja da sehr nüchtern, finde ich.
Ja, aber ich glaube, ich meinte es mit romantisch jetzt auch nicht, dass sie ausgerechnet in dieser Situation so glasige Augen kriegt, sondern dass sie da eher, an das Gute glaubt, weißt du, sie also eine Romantikerin ist, also darüber glaubt, so, das wird alles gut werden, ich habe das und das erreicht, und das meinte ich mit Romantikerin.
Ja, aber ich glaube, in ihren Beziehungen ist sie doch eher eine, die das alles sehr nüchtern analysiert, auch bei ihren Freunden, die sie dann später im Film hat, ist das alles eher jetzt nicht so Getüttele oder sowas, sondern eher so auf einer rationalen Ebene.
Okay.
War so mein Gefühl.
Da darf sich jeder selbst ein Bild drüber machen.
Und das Lustige ist ja, weil er ist ja dann, wenn er sich da verabschiedet, macht er ja hier auf den großen Romeo, oh, ich vermisse dich jetzt schon, ich rufe dich zwischendurch an und sowas. Und sobald er im Auto sitzt mit einer Frau, wo er am Anfang ja gar kein Interesse, also am Anfang hat er wahrscheinlich kein Interesse, das entwickelt sich ja erst im Gespräch. Und dann auch nur, weil er es kann, verhält er sich ja komplett anders.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich finde, er wird ja sehr unsympathisch am Anfang erstmal dargestellt. Und er ist halt ein Großmaul. So wie man den Großmauliger kann man den ja, glaube ich, nicht beschreiben.
Er ja auch immer alles bis ins Kleinste analysiert und das immer im negativen Sinne.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, das sind ja diese Leute, die immer eine Antwort auf alles haben. Du kannst denen ja immer alles erzählen. Da kennen wir ja auch den einen oder anderen in unserem Freundeskreis, irgendwie, der immer eine Antwort auf alles hat und denkst immer, ja, Junge, du hast da wohl auch noch nichts erlebt. Irgendwie so, wir sind doch alle total unbeleckt, wenn es um Frauen geht. Irgendwie, du hast ja immer einen im Freundeskreis, der dir dann erzählt, nee, das musst du anders machen. Da musst du hier erstmal da, musst du Blumen kaufen, dann musst du das machen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Und das sind ja die Typen, die du eigentlich eher von hinten sehen willst. So. Und das ist so, so ist Harry in diesem Ding.
So ein Neurotiker ist er.
Ein Neurotiker. Das ist ein guter Begriff. Das stimmt.
Aber ja, aber das ist halt auch, in diese Art von Rolle passt eigentlich auch Billy Crystal in diesem Film halt super rein. Also auch mal so leicht depressiv, wenn irgendwie Sachen jetzt nicht geklappt haben. Zum Beispiel später wird er geschieden. Da hat er ja auch so eine ziemlich depressive Ader. Und das ist ja auch Drehbuch technisch ist das ja an Rob Reiner angelegt. Also das hat ja auch er in einem Interview oder auch Efron haben das häufig gesagt, dass ja Rob Reiner, das war eine Zeit, wo er gerade geschieden war, eine ziemlich depressive Phase hatte und sehr negativ war, aber das immer mit so einem humoristischen Standpunkt.
Ja.
Also seine depressive Phase durch lustige Sprüche aufgelockert.
Na, jetzt wird's ja hier gerade tiefenphilosophisch irgendwie so. Aber das stimmt schon, da ist schon relativ viel drin im Anfang, was ja auch wieder ganz, wie du ja schon gesagt hast, diese Charakterzeichnung ist ja total wichtig, gerade im ersten Moment. Und es ist ja das, was ich gerade gesagt habe, der wird ein unsympathischer Typ gerade gezeigt und eine junge Dame, mit der man ja am Anfang erstmal Mitleid hat. So denkt sich, oh Gott, die Arme, was muss die jetzt diesen Typen da ertragen? Aber irgendwo hat er ja dann auch wieder dieses Moment, wo man sich denkt, irgendwas ist zwischen den beiden. Irgendwo schnackelt's ja da, also irgendwo britzelt's ja schon. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil er ja auch, glaube ich, seine Anmachtour genauso ist, wie er die da, dieses Großkotzige, irgendwie so, man hat ja auch immer allen erzählt, das, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe, irgendwie so, ne, ich weiß, wie der Hase läuft. Und das hat ja, ich glaube ich, auch so eine Tour von ihm gewesen. Und deswegen macht er ja dann ja auch, wir halten ja dann in einem Diner, wo es ja auch wieder eine Schlüsselszene gibt zur Charakterentwicklung. Aber da macht er ja auch schöne Augen im Diner.
Ja, aber das Lustige ist ja, warum? Also erstmal finde ich sehr schön dieses Setting, wo sie, also wir sind auf der Tour und dann halten sie bei so einem Diner mitten im Industriegebiet. Also du siehst halt, da ist nichts Romantisches gerade. Es ist wirklich absolut nüchtern, einfach auf so einer Ebene, die fahren halt zusammen. Und dann kommen sie aber auf das Thema Sex zu sprechen. Er glaubt halt nicht, dass sie, weil sie, so wie sie darüber redet, jemals irgendwie ordentlich, also ich werde es jetzt nicht so ausdrücken wie er, ordentlichen Beischlaf hatte, sagen wir es mal so.
Boah, jetzt hat er aber richtig gut die Kurve gekriegt gerade.
Und sie widerspricht dem ganzen Jahr.
Was denn?
Ach, vergiss es lieber.
Was? Was soll ich vergessen?
Nicht wichtig.
Ich will es trotzdem wissen.
Offenbar hast du noch keinen großartigen Sex erlebt. Zwei Personen.
Da drüben ist was frei.
Doch, habe ich sehr wohl.
Nein, hast du nicht.
Das ist eine gemeine Unterstellung. Ich hatte schon haufenweise guten Sex.
Und das ist dann der Punkt, wo er sich dann auf einmal gereizt fühlt. So, ah, guck mal an. Also die meint schon, dann sollten wir doch mal testen, wie weit wir gehen können. Und das ist, glaube ich, so ein Anbaggern. Nicht von wegen, er baggert sie jetzt an, weil er Interesse hat, sondern er will sie einfach damit weiter ärgern.
Richtig, richtig, genau. Ja, herausfordern.
Und du
genau.
Siehst ja dann auch, es gibt ja dann die Szene, wo sie dann da sitzen und er dann immer meint, ah, naja, du hast recht, du musst mir gar nichts erzählen.
Mit wem?
Wie bitte?
Mit wem hattest du großartigen Sex?
Glaubst du vielleicht, ich würde dir das sagen?
Dann sagst du es eben nicht.
Shell Gordon.
Shell? Sheldon?
Und das ist dann der Punkt, wo sie dann wieder getriggert wird und auf einmal dann erzählt.
Ja, genau, er triggert sie mit Desinteresse. Ja. Ja, und dieses Hin und Her ist ja, funktioniert super. Also das ist ja auch der Moment, wo das Grundsetting dieses Films gesetzt wird. Ne? So, er dann ja auch, er sagt, Männer und Frauen können nicht miteinander befreundet sein, ohne dass der Sex dazwischen kommt.
Männer und Frauen können nie Freunde sein. Der Sex kommt ihnen immer wieder dazwischen.
Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe eine Menge männlicher Freunde, mit denen sexuell nichts läuft.
Hast du nicht.
Habe ich wohl.
Hast du nicht.
Wenn ich es dir
das
sage.
Das glaubst du doch nur.
Heißt das, ich habe Sex mit diesen Männern, ohne dass ich es weiß?
Ich sage nur, dass sie alle gern mit dir schlafen wollen.
Das wollen sie nicht.
Wollen sie.
Das wollen sie nicht.
Wollen sie.
Wie willst du das wissen?
Weil kein Mann nur mit einer Frau befreundet sein kann, die er attraktiv findet. Er wird immer mit ihr schlafen wollen.
Womit er ihr dann ja komplett gegen die Parade fährt. Ja. Und sie das natürlich total verneint. Also es sind zwei Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind und die frotzeln sich jetzt die ganze Zeit.
Was ja auch dann die zentrale Frage dieses Films wird. Also das ist ja dann das zentrale
Richtig,
Thema.
Genau.
Können ein Mann und eine Frau befreundet sein, ohne dass daraus was passiert? Lustig ist auch, ist ein paar Wochen erst her bei der Arbeit, da hatten wir sogar wirklich dieses Thema, wo eine Kollegin davon berichtet hat, von ihrem Freund von früher, dass die sich getroffen haben. Und wir dann so, ja, der will ja nur was. Und sie das halt überhaupt, das kann nicht sein und sowas. Und die kannten alle diesen Film nicht. Das fand ich sehr lustig.
Okay, also siehst du, dann hast du ja heute im Hof nicht empfohlen.
Ja, habe ich gesagt, hier, wir müssen da nicht weiter diskutieren. Schau dir einfach Harry und Sally an und du weißt, wie der Hase läuft.
Naja, das ist ja noch die Frage. Ich meine, wir wissen ja, wie es ausgeht. Die Frage ist ja noch, ob sich diese These bestätigt, die am Anfang, was übrigens auch in jedem Drehbuch, Erklärungs- oder Trainingsbuch, wie sagt man denn?
Drehbuchratgeber
steht. In den ersten 5 Seiten muss das Thema des Films gesetzt werden. Ich glaube, hier sind wir über die ersten 5 Seiten des Drehbuchs schon drüber. Durch den ganzen Dialog, der da kommt, da sind wir wahrscheinlich schon bei Seite 20, aber es ist natürlich jetzt erst.
Action-Drehbuch werden wir wahrscheinlich nach einer Minute mit.
Ja, so ist es ja, also wird ja immer empfohlen, ne? Wäre schon gut, wenn du am Anfang des Films sagst, um was geht's hier eigentlich? Und das schafft der Film dann ja auch dann, auch mit Beendigung dieses Aktes, ne? Also dieser Akt, dieses Kennenlernen endet ja damit, dass diese These kommt und oder beziehungsweise wir erreichen New York, das Ziel, die beiden trennen sich.
Auch ja mit dem Spruch von wegen, dann werden wir ja wohl niemals Freunde werden.
Genau, meine ich ja genau. Das ist wie so ein schönes Ende, also dann werden wir beide uns jetzt hier trennen.
Das wäre ein Kurzfilm gewesen, der wirklich hervorragend genau, funktioniert hätte, wo es darum geht, also wie sie zwei Leute unterwegs sind und sich über ja, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau unterhalten. Hätte man hier schon für einen Kurzfilm Schluss machen können.
Genau, und die These wird damit bestätigt werden. Was man noch dazu erwähnen sollte, in diesem wunderbaren Diner-Setting wird auch diese Eigenart von, diese Schrulle nenne ich es immer, von Sally gesetzt, dass sie alles immer einzeln bestellt und beim Bestellen, beim Essen eine besondere Rolle spielt. Und das basiert auch auf Nora Ephron, die das so sehr minutiös immer alles auf einem Extrateller haben will. Das hat man dann auch bei den Gesprächen im Russian Tea Room gemerkt und hat das dann einfließen lassen.
Ich hätte gern den Chefsalat, aber Essig und Öl servieren sie extra und den Apple Pie à la mode.
Chef und Apple à la mode.
Aber den Kuchen bitte heiß, wenn es geht. Und ich will das Eis nicht oben drauf, ich will es extra. Und ich hätte gern Erdbeer statt Vanilleeis, wenn es geht. Wenn nicht, kein Eis, nur Schlagsahne, aber nur frische. Wenn sie aus der Dose kommt, gar nichts.
Nicht mal Kuchen?
Doch, in dem Fall nur den Kuchen, aber nicht heiß.
Und das meinte ich ja vorhin schon so. Ich finde es so toll, dass sehr viele Dinge in diesem Film und diese ikonischen Dinge vor allen Dingen Sachen sind, die auf dieser Reise des Filmdrehens dann passiert sind und dann eingearbeitet worden sind und dass das auch ernst genommen würde. Und das sind aber auch die Nummern, die halt hängen bleiben, weil das natürlich toll ist, einen Charakter auch mit Schrullen zu zeichnen, gerade in so einem Film, wo es darum geht, dass zwei Menschen erstmal vorgestellt werden müssen. Ne?
Ja, es ist immer ganz gut, wenn du deine Charaktere an realen Charakteren irgendwie entlanghangelst. Dadurch wirken sie halt authentischer. Das auf jeden Fall.
Unbedingt. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Genau, das wird auch untermalt, vorhin schon erwähnt, die wunderschönen Song Potato Potato, der in dieser Welt auch, also diese Szene nochmal so unterstreicht, weil es halt eigentlich zwei Menschen sind, die über dasselbe reden, aber in unterschiedlichen Sprachen.
Ja.
Uns unterschiedlich nennen. So. Und deswegen passt es auch so gut irgendwie so. Ist doch egal, wie du es nennst, Potato Potato. Also jeder will ja glücklich werden. So, haben auch die beiden vor, bloß mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Und dann hast du schon auch in der Zusammenfassung ja schon gesagt, ein paar Jahre später trifft man sich wieder am Flughafen, zufälligerweise. Und das ist der Beginn dass die Freundschaft der beiden Fahrt aufnimmt.
Ja, aber noch langsam. Also es ist so.
Genau.
Also sie treffen sich halt am Flughafen wieder. Es ist nicht so ganz sicher, ob Harry Sally wiedererkennt. Er erkennt auf jeden Fall den Mann, mit dem Sally am Flughafen ist, wieder. Und dann, als sie dann beide per Zufall im gleichen Flieger sind, dort durch ihre Eigenart, wie sie bestellt, kann er dann halt die Verbindung ziehen zu der Person von früher. Und fängt dann halt wieder an, sie zu bereden. Also sie ist halt immer noch genervt von dem, was er sagt.
Die Universität von Chicago, habe ich recht?
Ja.
Warst du damals genauso attraktiv wie heute?
Nein.
Hatten wir damals eigentlich...
Nein, nein. Wir sind nach unserem Examen zusammen von Chicago nach New York gefahren.
Aha. Möchten Sie vielleicht zusammensitzen?
Nein, großartig. Nötig.
Vielen Dank.
Aber es geht halt wieder um das Thema, ob denn Frauen mit Männern befreundet sein können, wo er dann seine These, die er früher hatte, etwas erweitert.
Ich denke, du glaubst, Männer und Frauen können keine Freunde sein.
Wann habe ich das gesagt?
Auf der Fahrt nach New York.
Nein, 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 das habe ich nie gesagt. Ja, du hast völlig recht. Sie können keine Freunde sein. Es sei denn, beide leben in festen Verhältnissen. Dann geht's. Dies ist die Erweiterung der bestehenden Regel. Wenn jeder eine eigene Beziehung hat, dann verschwindet der Wunsch nach einem schnellen Abenteuer. Es funktioniert trotzdem nicht, weil sich dann die Person, mit der man eine Beziehung hat, fragt, wieso man einfach nur der Freund der anderen Person sein will. Denn das würde bedeuten, dass in der eigenen Beziehung was fehlt. Und das sucht man woanders. Und wenn man dann sagt, nein, nein, es ist gar nicht wahr, in unserer Beziehung fehlt nichts, dann wirft einem die Person, mit der man die Beziehung hat, vor, dass man sich zu dem hingezogen fühlt, mit dem man befreundet ist. Das wahrscheinlich auch stimmt, denn wir wollen uns doch verdammt doch mal nichts vor. Und das bringt uns zurück zur Regel ohne Erweiterung. Männer und Frauen können keine Freunde sein. Was lernen wir daraus?
Harry.
Wie viel Uhr?
Auf Wiedersehen.
Und sie sind ja beide in einer festen Beziehung.
Aber dann ist auch, nachdem sie diesen Flug miteinander verbracht haben, ist dann auch erstmal schon wieder Funkstille.
Genau. Es dauert dann wieder 5 Jahre, bis sie sich wieder über den Weg laufen.
Genau. Ihre Frisur von Mark Wine hat sich jetzt zum 3. Mal gewechselt.
Hast du dir das aufgeschrieben?
Nee, das kann ich mir so merken.
Ich finde jetzt viel wichtiger, dass jetzt nach 5 Jahren, wir waren ja gerade dabei, dass die in Festbeziehung sind und super glücklich sind. Ne? Alle beide sind ja total happy. Jetzt ist es 5 Jahre später so, beide stehen im Scherbenhaufen. Sally hat sich von ihrem Joe getrennt, der ja eigentlich das Nonplusultra war. Und in einer Szene weiter später erkennen wir auch, dass Harry sich von seiner Frau getrennt hat und auch am Boden zerstört ist. Und jetzt kommen halt auch ihre Freunde genau in das Spiel rein. Ne? Es kommen jetzt genau Carrie Fisher und Bruno Kirby, also Marie und Jess, kommen jetzt als die Freunde von den beiden ins Spiel und nehmen jetzt auch Teil an der Geschichte.
Ja, genau. Also zu der Zeitpunkt ist es so, dass sich jetzt erstmal nur der Freund von Sally sich von ihm getrennt hat. Das ist halt so ein Gespräch, wo dann sie mit 2 Freundinnen am Kaffeetisch sitzt, also da ist halt eigentlich nur Carrie Fisher, die andere, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Wort sagt während des Gesprächs.
Ich glaube nicht.
Also, ja. Es ist auch lustig, wenn wir dann auch das fortlaufende Film anschauen, wo wir die Charaktere immer wieder sehen, also wenn sie jetzt nicht beide zusammen sind. Also wenn Sally zum Beispiel mit ihren Freundinnen unterwegs ist, in der ersten Szene, wo wir sehen, sitzen in so einem Café, schön an einem Teich, trinken Kaffee und unterhalten sich. Später ist sie dann mit Carrie Fisher zusammen in einem Buchladen. Wenn Billy Crystal sich mit seinem Kumpel trifft, dann ist das entweder beim Footballspiel, beim Joggen oder in der Betting Cage vom Baseball. Also immer sportlich, so typisch männlich konnotiert, während das bei den Frauen halt so eher typische weibliche Treffpunkte sind zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so
logisch, ja klar,
klischeehaft erzählen kann.
Naja, aber du hast ja ein gewisses, also das Clevere, das machst du heute genauso, ist, du hast eine Szenerie. Das heißt, 2 Menschen unterhalten sich. Es geht um Probleme, es geht um das Leben, es geht um das und das. Und du hast ja auch durch die Möglichkeit, wo das stattfindet, gewisse Aussagen zu treffen zu den Charakteren und auch irgendwie die Atmosphäre zu schaffen. Und das machst du dann halt natürlich, damit man halt relativ schnell weiß, wo sind wir eigentlich.
Besonders gerade bei dieser Art von Film, also das ist ja, alle anderen Filme, die wir vorher besprochen haben, da konnte es ja schön über Kamerafahrten bei Highlander, über die Epochen, wie sie da, was für besondere Schnitttechniken sie verwendet haben. Aber hier, das ist halt ein Redefilm. Also da wird zu 90% geredet. Da kannst du halt nicht viel technisch herausholen. Das ist halt sehr viel Schuss gegen Schuss. Und da musst du dann halt über die Umgebung, die Kleidung und solche Dinge viel erzählen.
Ja, wunderbar zusammengefasst, so ist es. Aber diese Passage, dieser Akt hat jetzt halt wie den Moment, wo sich die beiden in dieser Buchhandlung wiedererkennen. Also Harry und Sally laufen sich wieder zufällig über den Weg. Und daraus entsteht auch ein Essen.
Also New York ist schon klein, oder?
Ich hab's jetzt auch nicht als so groß empfunden, als ich da war. Das kann schon passieren, dass man sich da überlegt. Ey, kurzer Exkurs, also vom Thema klein. Ich war in San Francisco und wirklich zu einem ziemlich ungewöhnlichen Zeitpunkt und sitze in so einem Café und da läuft ein lieber Kollege auch aus der Filmwelt an mir vorbei und wir haben gesagt, okay, wir sehen uns seit 3 Jahren nicht, aber wir treffen uns in San Francisco am Pier. Das war schon, also die Welt, das kann passieren. Deswegen glaube ich das jetzt solchen Filmen immer wieder. Ich denke, es ist mir selbst schon so oft passiert, dass man an den unmöglichsten Orten Leute getroffen hat, die man kennt. Und so viele kenne ich auch nicht. Aber gut, ich wollte nochmal darauf hinaus, in dieser Passage, wo sich die beiden auch jetzt die Freundschaft immer mehr Fahrt aufnimmt von Harry und
Sally. Ja, eigentlich beginnt sie ja erst. Vorher war es ja wirklich...
Ist richtig.
Er war nicht genervt. Also sie war von ihm genervt und er war, glaube ich, so vorher war es so, ja, sie ist hübsch, aber... Und jetzt, wo sie halt beide sozusagen in einer Beziehungskrise sind und sich dann halt verabreden, entsteht halt diese Freundschaft erstmal, weil sie halt beide in so einer gleichen Situation sind und irgendwie mit dem anderen sympathisieren können.
Und auch ein Gesprächsthema haben. Ne? Sie reden über ihren Herzschmerz irgendwie und haben das Gesprächsthema und versuchen sich beide aufzubauen, gehen viel miteinander spazieren, auch immer wunderschön gefilmt. Central Park ist halt auch wirklich ein Genuss New York an sich ist einfach so ein unfassbare Stadt. Also sie ist sehr klein, wie wir gerade bemerkt haben, aber sie ist wirklich eine ganz tolle Stadt und ich kann mir auch total verstehen, warum alle Filmemacher da immer mal drehen wollen, weil du hast halt einfach, das ist schon ein Augenschmaus. Irgendwie, das hat man so auf der Welt nicht nochmal irgendwo und auch gerade dieser Central Park ist für uns Cineasten sowieso, ich habe da ja fast jeden Stein umgedreht, so filmgeschichtsträchtig ist das da und gerade bei diesem Film. Genau, aber durch dieses Spazierengehen und durch die Gespräche, komme ich jetzt nochmal dazu, nimmt diese Freundschaft Fahrt auf. Sie triezen sich, aber sie lachen auch zusammen und es gibt so eine Innigkeit auch und die beiden, man merkt so richtig, oh, das ist der erste Moment, wo man sich so denkt, naja, wenn ihr gerade Herzschmerz habt, wie wär's denn mal mit euch beiden, so finde ich das so, das, also der Gedanke kam mir dann immer, wo ich denke so, was habt ihr denn für ein Problem, ihr seid beide solo. Let's go. Go for it.
Du bist halt, denkst halt immer nur an das eine. Ich finde halt sehr schön, wie sie halt sich freundschaftlich zusammenfinden und halt sozusagen den Schmerz des anderen lindern dadurch, dass ihr, also geteilter Schmerz ist halt halber Schmerz.
Und jetzt musst du noch den Kommentar oder beziehungsweise das Zitat einblenden.
Ich glaube, du bist wahrscheinlich die erste attraktive Frau in meinem Leben, mit der ich nicht schlafen will.
Das ist wunderbar, Harry.
Das sagt auch so viel. So, sie hat seine Schrullen und seine blöden Aussprüche so mittlerweile einfach eingebaut und gibt ja gar nicht mehr so große Relevanz. Das ist einfach so, ja, okay, danke Harry für dieses wunderbare Kompliment. Ne? Und wieder passt er seine These ja an.
Ich finde es ja auch so lustig, dass in den Gesprächen, er fragt sie ja direkt, werden wir jetzt Freunde? Also das ist ja schon so.
Ja, ja. Er ist nicht der Geschickteste, was das angeht. Ne? Sein Konstrukt ist schon so geworden. Aber gut, er ist halt auch ein bisschen gepeinigter Hund. Ne? Also er hat jetzt auch so ein bisschen was abbekommen. Danach kommt übrigens meine absolute Couch-Lieblingsszene mit dem Pärchen, was die quasi die ganze Zeit nebeneinander gewohnt haben und ihr ganzes Leben parallel miteinander gelebt haben und am Ende dann doch zusammenkommen sind und geheiratet haben. Aber die sich nie über den Weg gelaufen sind und irgendwann zum Pärchen geworden sind. Das ist so meine Lieblings-Couch-Szene, die danach kommt.
Und das, obwohl New York so klein ist.
Ja, hey. Das ist ja wieder ein Beweis dafür, irgendwie so. Kann alles passieren in dieser Stadt. Genau. Die nächste Passage widmet sich dem Single-Leben, was sie haben. Also eine Zeitspanne haben wir da jetzt nicht eingeblendet bekommen, aber es ist ein bisschen Zeit vergangen, ne? Harry wohnt in einem Weltklasse-Apartment mit Blick aufs Empire State Building.
Also das ist ja auch, man weiß ja, also man, es wird nur einmal erwähnt, dass sie, glaube ich, dann Journalistin ist und er politischer Berater. Aber anscheinend, also wenn man sich auch so die Kleidung anguckt, was sie sich leisten können, dass sie in New York wohnen und sowas. Also sie gehören auf jeden Fall zu der höheren Gesellschaft in dem Ort, in New York. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich über Dürmstein oder sowas reden würde.
Ja, Ort, in dem Dorf.
In dem Dorf hier.
Ja, also es wird aber nie immer so thematisiert.
Nee, das ist halt, nee, das ist auch egal. Aber also das ist ja auch das Gute an dem Film, dass du, auch wenn es jetzt in diesem Sujet, also in dieser Gesellschaftsform spielt, du könntest das aber auch genauso in allen anderen ablaufen lassen und es wird genauso funktionieren.
Ja, aber es ist ja auch so ein Setting, also dieser Film hat ja auch so ein, wie soll man das beschreiben, so ein Lebensgefühl auch beschrieben, ne? So, also das war ja dann auf einmal, wäre es ja total cool, so ein Leben zu führen, dass du in so einer Stadt wohnst, dass du da gute Restaurants hast, alles Mögliche vor der Tür, klar, so ein Apartment zu haben und so, das sind alles so Dinge, wo so ein Lebensstil gezeigt wird, der ja auch total erstrebenswert ist. Also wer auf der anderen Seite, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn ich sowas wie die Geisens gucke, ja, ich mir denke, also da würde ich gerne auf Geld verzichten, um so ein Leben zu leben. Das will doch wirklich nicht jemand. Aber sowas, das wäre schon eher meine Welt, in der ich da mit dem Ausblick da, ich finde das Apartment, das hat bei mir echt Eindruck hinterlassen irgendwie. Und ich bin mir nicht sicher gewesen am Anfang, ob das nicht ein Studiobau ist. Aber in meinen Recherchen steht drin, dass das ein echtes Apartment ist. Also, dass die das in einem echten Apartment in New York gedreht haben.
Ja.
Weil es schon teilweise mit so einem Rücksetzerwand, dieser Blick irgendwie, das sah schon mal hier und da mal ein bisschen komisch aus. Aber es ist wohl ein echtes Apartment. Auch wieder eine Erklärung, warum der Film so teuer ist.
Gekauft, nicht gemietet. Gut.
Sie sind weiter dabei, miteinander auszugehen und Zeit miteinander zu bringen. Jetzt haben wir zum ersten Mal diese von vorhin auch schon von dir beschriebene Szene, wo sie im Bett abends vorm Einschlafen sitzen, miteinander telefonieren und den Film Casablanca gucken.
Ja, und das ist halt lustig, wenn du dir vorstellst, halt, da würden jetzt Billy Crystal und Rob Reiner liegen und nicht McWine.
Richtig. Seit ich das gelesen habe, denke ich das auch
andere immer. Sichtweise auf das Ding. Nee, also das ist eine großartige Szene, also besonders, weil da halt mit wie viel Liebe da das so aufgebaut worden ist, dass wirklich dieser Mittelschnitt, also in der linken Seite hast du Billy Crystal, auf der rechten Seite McWine, die jeweils bei sich im Bett liegen, aber es sieht so aus, also es könnte sein, dass man sich denkt, okay, das ist ein Bett und die haben da einfach nur die andere Seite anders gemalt oder halt die Tapete hinten umgeändert, aber nein, das ist so genau zusammengeschnitten, dass selbst das Kopfkissen aussieht, als wenn das übergehen würde.
Ja, und das ist auch mit zwei Kameras gedreht worden, das ist also nicht derselbe Raum, sondern es sind zwei Studio-Einrichtungen, die aber relativ nah beieinander sind. Also die Telefone sind tatsächlich miteinander verbunden gewesen. Das war Rob Reiner sehr wichtig. Das sind auch diese Szenen, wo ich vorhin gemeint habe, wo es teilweise 61 Takes gab. Also das ist natürlich, nachher kommt nochmal die Passage, wo sie mit ihren Freunden telefonieren. Genau, das ist dieser Monsterdreh gewesen. Aber auch hier ist das absolut eine Frage des Timings. Aber gute, super schön gemacht, super Idee. Da steckt ganz, ganz viel Liebe auch im Detail drin. Was dann auch in solchen Filmen, finde ich, auch so wichtig ist, dass diese Detailsachen auch so passen. Auch wie die teilweise die Gegenstände, die hinten im Zimmer stehen, auch die Farbe der Bettwäsche. Das ist alles durchdacht. Ne? Da hat sich wirklich jemand Gedanken drüber gemacht, um halt auch die Figuren nochmal weiter zu erzählen. Ja, also so macht man es im Optimalfall.
Genau, und du merkst halt auch, wenn sowas mit Vorarbeit gemacht worden ist oder ob man sich dann hingesetzt hat, hat gedreht und hat gesagt, das kriegen wir am Schluss im Schnitt schon zusammen, was du normalerweise dann nicht mehr hinkriegst.
Ja, das stimmt. Vielleicht können wir das ja auch als O-Ton nochmal einspielen. Die Passage, in der Harry von seinem Traum erzählt, was finde ich auch sehr... Mit ein paar Piepsern.
Ich hatte wieder meinen Traum, wo ich bumse und die olympischen Kampfrichter schauen zu. Ich habe mich durch die Vorrunden gefügelt und nun geht's ins Finale. Ich bekomme eine 9,8 vom kanadischen und eine glatte 10 vom amerikanischen Kampfrichter. Nur meine Mutter als ostdeutsche Kampfrichterin verkleidet, gibt mir eine 5,6. Ich muss wohl runtergefallen sein.
Findest du irgendwie so eine geile Passage, und das sind auch so die Momente, wo das Ganze auch aufgelockert wird. Es ist ja eigentlich ein schwerer Film. Es ist ja wirklich ein Film, wo es um schwere Themen geht, weil beide sind alleine und werden nicht fündig und man kurft zueinander rum und es geht nicht wirklich vorwärts und man hat ja so eine Melancholie in dem Film. Aber die schaffen das durch das Comedy-Talent von McRyan, aber auch von Billy Crystal, dass das immer wieder aufgeheitert wird, dass es immer wieder die Schwere rausnimmt. Das finde ich auch so bedeutend an dem
Film. Was halt an diesem Film wirklich hervorragend ist, und das ist halt wirklich etwas, das musst du halt hinkriegen. Du brauchst erstmal, ist es schon mal großartig, das Drehbuch, also diese Dialoge, die da drin stehen, die sind schon mal so gut, also die halt wirklich einmal das Thema aufgreifen, aber dann immer wieder trotzdem noch diesen gewissen Humor und diese Leichtigkeit haben. Da diesen richtigen Grad zu treffen, das ist schon mal schwierig. Dann brauchst du eine Hauptdarsteller und eine Hauptdarstellerin, die das rüberbringen können und bei denen dann auch noch die Chemie untereinander stimmt. Das hätte auch so in die Hose gehen können, wenn da irgendwie was jetzt eins von diesen Dingen nicht gepasst hätte. Aber das schafft der Film halt wirklich hervorragend. Also zum Beispiel kommt jetzt auch eine Passage danach, dann die ist so schwachsinnig eigentlich. Da, also sollte man sich auch besser im Englischen angucken, denn die deutsche Synchronisation ist da ziemlich schlecht.
Ich habe beschlossen, dass wir uns den Rest des Tages so unterhalten.
So unterhalten?
Nein, bitte. Sprich mir nach. Pfeffer!
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 Herr Ober, es ist zu viel Pfeffer an meinen Paprikas.
Herr Ober,
es ist zu viel Pfeffer an, An meinem Paprikasch.
An meinem Paprikasch.
Aber ich wäre stolz, ihr Steineschnitzel zu stibitzen.
Und im Englischen ist das wirklich gut und lustig. Und die deutsche Synchronisation ist schon, also es geht, es ist nicht so schlecht.
Aber auch schwierig.
Ja, ne? Es ist super schwierig. Und man hätte es noch schlimmer machen können. Und das Lustige ist ja auch noch, dass das ja gar nicht so geplant war. Also man sieht es ja dann, wenn er anfängt.
Es ist improvisiert,
wenn genau. Er da anfängt, dann ist ja auch dieser Blick einmal von McWine zur Seite. Da guckt sie rüber zu Rob Reiner, so von wegen, was ist denn hier los?
Und er signalisiert ihr, mach weiter. Und dann entsteht diese wundersüße Szene daraus. Und sie spielt komplett mit und zeigt auch so, also was für eine tolle, ich finde, das ist auch einer der Momente, wo man sich in die Frau dann verliebt. Weil man sich denkt, okay, mit der kannst du Spaß haben und oh Gott, aus der
Nummer kommst du nicht mehr raus.
Ja, komme ich nicht mehr raus. Was sage ich jetzt? Man kann mit ihr Spaß haben. Strich unten drunter. Genau, sie machen sich ja auch Komplimente und das, also ich finde schon, dass es auch so knistert zwischen den beiden und man immer mehr so das Gefühl bekommt, so Mann, jetzt sag ihr doch einfach bitte, dass mal.
Das ist ja typisch für solche Filme, dass sie jetzt gerade in dieser Friendzone sind, wie wir, ich weiß gar nicht mehr, war das Scrubs oder sowas, die Friendzone?
Ja, ja.
Also dass sie jetzt in der Friendzone sind und jetzt dieser Schritt dann weiter, das ist jetzt das Problem. Also den jetzt zu machen, weil man will ja nicht das riskieren, was man hat.
Genau da willst du hin. Du hast es schon komplett richtig gesagt, genau willst du da hin mit einer Romantic Comedy. Du musst den Moment erreichen, wo das ganze Publikum da sitzt und sagt, jetzt sag's ihr doch endlich verdammt nochmal, ey, ich raste aus, wenn du ihr nicht gleich sagst, dass du sie liebst. Ne? Aber da willst du hin, weil jetzt kannst du die Geschichte natürlich toll nach vorne bringen, weil jetzt kannst du damit spielen, mit dieser ganzen Nummer, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen. Und das macht der Film ja ab jetzt auch immer mehr und minder.
Nochmal dann, aber auch nochmal für die Leute jetzt, die den Film nicht so kennen, oder man sollte auf jeden Fall nochmal aber hier auch erwähnen, dass dieser Film aber auch anders läuft als so 90% der typischen Romantic Comedies. Normalerweise hast du bei Romantic Comedy, du hast ihn, er lernt sie kennen, sie verlieben sich, dann kommt es zu irgendeinem Problem, das von einer Person dann aus entsteht und sie trennen sich.
Ja.
Und das ist aber ein externes Problem, das dann irgendwie gelöst werden muss. Er hat sie irgendwie angelogen, er hat irgendwas gemacht oder sowas. Ja, aber hier ist es ein neurotisches Problem. Also hier ist es ja allein von ihrer Psyche aus. Es ist kein externes Problem, das da irgendwie auftritt und dafür sorgt, dass, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal eine wie keine. Da ist ja das Problem, dass er dann zum Beispiel ja eine Wette abgeschlossen hat, dass er sie rumkriegt oder sowas.
Ja, ist super Vergleich.
Ja.
Ich mag den übrigens auch,
ja.
Weiß nicht. Irgendwie, das war auch ein guter Teenie-Film. Aber ja, aber es ist ja generell ein Stilmittel, dass du in den Akten irgendwann am Ende, Richtung Ende, in ein Problem kommst. Das ist ja auch so Zack Snyder, Save the Cat, das ist ja alles da drin. Ich gebe dir schon ganz recht, das ist hier was Spezielleres. Und das kommt auch erst später. Ich finde, dass das Timing in dem Film jetzt sich nicht daran hält, was diese ganzen Drehbuchratgeber geben, sondern dass das ein bisschen versetzt ist hier und da, was auch nicht immer sein muss in meiner Welt. Ich finde es auch mal gut, wenn man so Regeln bricht. Da ist jetzt eine wie keine, hat sich mehr an die Einteilung gehalten. Aber auch da kommen wir ja später zu einem Problem. Ne? Also auch hier kommen wir ja zu dem Problem, dass die beiden sich voneinander wieder entfremden. Und das muss ja auch passieren.
Nur von ihrer neurotischen Seite aus. Also da ist ja gar, gibt ja gar kein Problem eigentlich. Sie sind zusammengekommen und hatten Sex. Wo ist da das Problem?
Richtig. Ja, stimmt. Ich gebe dir da vollkommen recht und das können wir jetzt wahrscheinlich auch noch stundenlang weit diskutieren, weil ich überlege jetzt gerade auch, ich habe jetzt zum Beispiel Yalla Yalla im Kopf. Irgendwie. Und da dachte ich mir so, okay, das sind natürlich die äußeren Umstände, die das wieder zu führen, weil eigentlich haben die ja kein Problem, weil sie lieben sich ja so. Die haben die eigentlich das Ding ja gelöst. Aber das ist ja das Schöne an solchen Filmen, dass das auch jeder sofort versteht und dass du jetzt, und das meinte ich ja, jetzt sind wir an dem Punkt im Film, wo du super damit spielen kannst. So, jetzt kannst du das Ganze nach vorne, jetzt hast du die Charaktere zusammengebracht.
Bevor sie zusammenkommen, müssen wir ja noch, es dauert ja noch.
Aber du weißt, was ich meine. Ne? Dieser Punkt ist jetzt, wo du eigentlich als Zuschauer willst, eigentlich seid ihr doch das gute Paar. So, ihr seid doch die beiden, die jetzt so wie lange dauert es jetzt noch, bis du es ihr endlich sagst? Und das ist das Schöne, jetzt kannst du ziehen. So, genau. Okay, und jetzt kommen wir nämlich aber auch, apropos ziehen, zu einer der wohl berühmtesten Filmszenen, die es so gibt im Filmuniversum. Wir kommen zu Cats Delikatessen.
Ich glaube, sie hatten alle ihren Spaß.
Wie willst du das wissen?
Wie ich das wissen will, ich weiß es.
Du meinst, weil sie...
Ja, genau, weil sie...
Woher weißt du, dass sie wirklich...
Soll das heißen, dass sie den Orgasmus vorspielen?
Das wäre doch möglich.
Ist gar nicht dran.
Wieso? Die meisten Frauen haben es irgendwann schon mal vorgetäuscht.
Das hat bei mir noch keine gemacht.
Woher willst du das wissen?
Ich weiß es eben.
Oh, entschuldige. Richtig. Ich hab's fast vergessen. Du bist ein Mann.
Was willst du damit sagen?
Oh, nichts, nichts, gar nichts. Nur, dass sich fast jeder Mann sicher ist, dass es ihm nicht passiert, während es fast jede Frau öfter tut. Also denk nach.
Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken?
Nein.
Und es passt ja auch zu seinem kompletten Auftreten in dem Film. Also mir spielt eine Frau schon mal gar nichts vor. Ich bin der Meister, ich weiß Bescheid. Und diese Szene wird getoppt durch einen Fake-Orgasmus in einem vollbesetzten Lokal. Und wer diese Szene noch nicht gesehen hat, irgendwie, dann tut's mir jetzt auch echt leid, weil die ist wirklich komplett der Wahnsinn.
Also die Idee zu dem Fake-Orgasmus kommt ja anscheinend von McWine selber.
Richtig.
Also im Drehbuch war halt anscheinend nur dieses Gespräch und das wäre dann halt ein normales Gespräch gewesen. Aber McWine hat dann gemeint, dass sie ja halt dann so einen Fake-Orgasmus vortäuschen könnte. Und dann auch die Idee, dass das halt an einem öffentlichen Ort passieren sollte. Und da ist man dann halt auf dieses Cats Deli, das es in New York auch immer noch gibt, in der Houston Street. Gibt sogar ein Schild, das darauf hinweist, wo der Tisch ist. Es ist wohl anscheinend so, dass es da täglich Leute gibt, die da vorbeikommen und das nachspielen. Also wenn ihr mal in New York seid.
Ist es so?
Dass, wenn ihr in New York seid und in dieses Restaurant geht, um dort was zu essen, wundert euch nicht, wenn da irgendwie eine Frau dann auf einmal anfängt rumzustillen.
Follow me on Filmimpressionen. Dort habe ich das Foto nachgestellt, okay. Das berühmte Foto, weil auch ich bei Cats Delikatessen war.
Ich möchte dich nicht sehen, wie du das nachspielst. Du hast nur ein Foto gemacht, hoffentlich.
Problem war, also Fakt war folgender, wir sind da hingefahren. Ich wollte auf jeden Fall im Rahmen meiner Arbeiten, wenn ich die Filmlocations miteinander vergleiche, wollte ich natürlich in Cats Deli gehen. Es war proppenvoll und es gibt tatsächlich diesen Tisch und oben drüber steht ein Schild oder hängt ein Schild, wo drauf wäre Harry met Sally. Und ich hoffe, sie haben, was sie hatte. Und dieser Platz ist natürlich heiß begehrt. Und der Laden war bumsvoll. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe so Hunger. Jetzt fotografiere ich einfach die Leute, die da sitzen und mache mein Foto und bin glücklich. Ich muss jetzt nicht unbedingt am selben Tisch sitzen. Aber wir haben uns dann zwei Plätze weiter hinten hingehockt, wo was frei war. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, hinzugehen, weil es gibt die unfassbarsten Pastrami-Sandwiches, wo Pastrami, und ich übertreibe nicht, 6 Zentimeter dick auf dieses Sandwich draufgepackt wird, wo man sich wirklich vorgenommen hat, das Brot sollte nicht der Hauptbestandteil eines Sandwich sein. Aber auch ein total tolles Lokal, also wie man sich halt Delis in New York wünscht und liebt. Und das ist sehr berühmt, klar. Auch aufgrund des Films hat das eine große Berühmtheit, war aber vorher schon ein Place to be in New York.
Ja, wenn du 6 Zentimeter Pastrami gibst, wäre ich auch da.
Auf meinen Fotos kann man auch erkennen, dass sich die Preise geändert haben von Harry Met Sally. Fand ich auch ein ganz lustiges Feature meines Fotos, aber absolute Empfehlung, dahin zu gehen, auch besonders, wenn man den Film liebt. Und da stehen natürlich ganz viele Leute, die aufgrund dieses Films dahin gehen und ein Foto von diesem Platz machen. Also wenn man an diesem Tisch sitzt, sollte man sich auch gewahr darüber sein, fotografiert zu werden. Es gibt dann doch sehr viel Location-Hunter hier draußen.
Und dann ist es natürlich auch noch eine der bekanntesten Filmzitate, die da zu diesem Zeitpunkt des Films passieren, nämlich dann, nachdem sie diesen Orgasmus hatte.
Ich will genau das, was sie hat.
Nochmal als Fun-Fact nebenbei, das ist die Mutter von Rob Reiner, die das spielt und sagt.
Ja, es ist großartig. Also es ist auch timingmäßig, kannst du das nicht besser machen. Es ist auch nicht einmal, dass es wirklich einem Fremdschämen Moment kommt. Ja. Irgendwie. Es ist auch von Billy Crystal unfassbar gut gespielt. Es ist wirklich, es kannst du besser nicht machen. Und das ist natürlich auch das, was ich auch meinte, dieser Film wird dann durch so Momente so aufgelockert, aber zeigt auch, was Sally für ein großartiger Charakter ist. Also auch diese, ich zeig dir jetzt, also jetzt hat es langsam so leid, sich dauernd von ihm irgendwie die Welt erklären zu lassen. Jetzt zeig ich dir mal, dass du eigentlich komplett aus dem Holzweg bist. Du bist ein Loser und ich bin eigentlich die Queen. Das fand ich eigentlich, lese ich so ein bisschen raus, aber es ist wirklich so toll. Und auch noch kleiner Exkurs ist, müssen wir mal gucken, wie wir das verlinken, aber es gibt genau diese Szene, ich habe es dir geschickt, wo Miss Piggy den Part von Meg Ryan einnimmt und mit Billy Crystal in einem Restaurant sitzt. Ich kann es euch, werde es jetzt nicht erzählen, guckt es euch an. Ich frage mich nur, was im Vorfeld von so einer Muppet-Show passiert sein muss, dass sie gesagt haben, du, ich glaube, wir sollten mal einen Sketch machen mit Miss Piggy und Billy Crystal zu dieser Szene fürs Kinder-TV, den gefakten Orgasmus.
War halt kein gefakter Orgasmus bei Miss Piggy dann. Also,
ist aber richtig.
Also die Idee, das zu machen, ist schon wahrscheinlich unter gewissen Einflüssen durch gewisse Substanzen dann entstanden. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber auch gut. Ist auch sehr lustig. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist eine schöne Erweiterung.
Ich pack den Link in die Shownotes.
Sehr gut. Ich liebe diese Szene wirklich. Und ich habe sie jetzt ganz oft gesehen und jedes Mal bewundere ich wieder dieses Ding und denke mir so, bäm, was für ein Brett.
Ich habe da so Fremdschämen.
Ja, wirklich?
Also für mich ist das hart, sich anzugucken, ja. Also es ist großartig, aber ich habe da echt übelst Fremdschämen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde da am Tisch sitzen und entweder ich oder die Person gegenüber würde da so abgehen in dem Laden voll, ey, ich würde im Boden versinken.
Ey, wie die danach, nachdem sie voll abgeschrien hat, in Normalo verfällt und in den Salat stochert irgendwie und isst und diesen Blick, den sie ihm gibt mit, du hast einfach nichts drauf, irgendwie. Es ist glorreich.
Ist deine Welt jetzt gerade zusammengebrochen
oder nicht? Es ist nicht umsonst eine dieser ikonischen Filmmomente, ist nicht umsonst. Genau, dann haben wir Weihnachten und Winter in New York und sie kaufen zusammen einen Weihnachtsbaum. Ist auch so eine Einstellung, die später nochmal wichtig wird und man sieht, die beiden sind enge Freunde geworden und verbringen viel Zeit miteinander.
Aber es ist immer noch nicht Thema. Also sie sind auf einer Feier, genau. Du merkst, okay, beide haben jetzt so, was ist jetzt gerade, als sie miteinander tanzen? Das ist Silvester. Ist ja dieser typische Silvesterkuss, der normalerweise halt so Mitternacht passiert. Also wenn du keinen, ist ja in Filmen ist es immer ganz schlimm, wenn du keinen hast zum Küssen an Silvester zu Mitternacht. Und da fassen sie dann den Plan, okay, jetzt nicht, dass sie miteinander zusammenkommen, sondern dass sie sich jeweils mit ihrem besten Freund wohl verkuppeln. Also, weil sie halt.
Naja, ich wollte nur mal ganz kurz dazwischen haken. Ich glaube, wir haben uns schon mal geküsst an Silvester, gell? Aufgrund des Einsamkeit. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe dir schon mal
gesagt. Kann sein, da war es aber nicht so, dass ich es mir gemerkt habe. Also war ja wohl nicht gut.
Okay, dann ziehe ich das wieder
ich weiß zurück. Es nicht. Früher waren auch viele Silvester so viel Alkohol, dass da nicht mehr bei ist. Und unsere Silvester waren ja schon etwas spezieller mit Busen statt Böller und solchen Dingen.
Das ist richtig. Fröhlich übrigens über noch. Aber genau, ich wollte jetzt sagen, dramaturgisch passiert jetzt was ganz, ganz Wichtiges in diesem ganzen Film, weil wir jetzt gerade den Moment haben, dass sie beide kurz davor sind, zusammenzukommen auf dieser Feier, auf diese Silvesterfeier, weil, und es ist ein Ork, weil sie, okay, wir gehen mal raus an die frische Luft, wie man das dann so macht. Ne? Und es ist so ein awkward Moment und so, man spricht nicht miteinander. Und jetzt ist dieser Akt kurz beendet. Es gibt wieder eine Couch-Szene und dann geht's weiter. Und jetzt denkt man eigentlich, okay, jetzt gehen wir wieder so, jetzt arbeiten die beiden daran, noch enger zusammenzukommen. Aber jetzt kommen sie natürlich auf die glorreiche Idee, hey, wir verkuppeln uns mit unseren besten Freunden. Ja. Und dann wird natürlich wieder so ein neuer Strang aufgemacht.
Immer gute Idee, ja, super Idee.
Genau, aber das ist ja so, dramaturgisch ist das natürlich perfekt. Das ist jetzt auch nicht, dass man Nora Ephron dafür sagen muss, oh Gott, wie gut. Aber es ist so, weißt du, das steht eigentlich in jedem, das steht überall drin, so, jetzt muss das kommen, jetzt müssen sich die beiden wieder voneinander entzweien, du hast sie zusammengebracht, jetzt müssen sie natürlich wieder getrennt werden, aber es ist trotzdem auch die Dialoge, die da drin geschrieben sind, sind so perfekt gut auch geschrieben, wie aber auch gespielt, macht einfach unheimlich Spaß, dem ganzen Sachen zuzugucken. Und jetzt kommen aber auch die Talente ihrer beiden besten Freunde mit zum Spiel und da, finde ich, glänzt halt auch Carrie Fisher so unheimlich gut, irgendwie, die macht so einen Spaß in dem Film. Er ist auch cool, aber Carrie Fisher, gut, die kann man halt einfach nur lieben. Also wir kommen jetzt zu diesem Date, zu diesem arrangierten Date, was natürlich komplett in die Hose geht. Es eher dazu führt, dass sich die besten Freunde ineinander verknallen. So, Harry und Sally stehen wieder.
Ja, aber es ist auch so wunderschön, also wo sie dann beide nochmal jeweils mit ihren Freunden reden.
Du willst mit ihm ausgehen.
Na, aber nur, wenn es dir nichts ausmacht.
Natürlich nicht. Ich mache mir nur Sorgen wegen Harry. Er ist sehr sensibel und macht eine kritische Phase durch. Und ich möchte nicht, dass du ihn jetzt vor den Kopf stellst.
Oh nein, das werde ich nicht. Da kann ich dich beruhigen. Okay.
Wenn du nicht willst, hättest du was dagegen, wenn ich bei Marie anrufe?
Nein.
Gut.
Aber nicht gleich heute. Verstehst du, Sally ist im Moment sehr verletzbar. Von mir aus kannst du sie anrufen, aber wart noch eine Woche, ist anständiger. Heute Abend halte ich noch zurück.
Schön, kein Problem. An heute Abend hatte ich gar nicht gedacht. Tja, mir ist eigentlich nicht mehr nach spazieren gehen. Ich nehme mir ein Taxi.
Da komme ich mit.
Gern. Taxi!
Ich liebe diese Szene. Oh, ein Taxi, ich komme mit. Also,
okay. Und sie stehen halt beide da so, okay, das hat ja lang gedauert.
Es ist großartig. Nein, es ist wirklich, also ich finde es auch so vom, also der Film, habe ich jetzt schon 3.000-4.000 Mal gesagt, hat auch ein Timing. Und das ist so wichtig bei solchen Geschichten, dass halt nicht die ganze Zeit drumrum und dass sich diese guten Szenen auch immer wieder ein Anfang und ein Ende haben. Und das muss halt auch irgendwie gut getimed werden. Da merkt man halt auch, dass du halt mit Top-Leuten da arbeitest, dass es halt auch gut Regie geführt wurde, ne? Und auch im Schnitt später, der ist auch echt gut zusammengeschnitten worden. Auch wenn man jetzt meint, glaube ich, dass es jetzt ein einfacher ist, das jetzt zusammenzuschneiden als...
Es ist sogar schwieriger.
Angriff von Außerirdischen, ich würde es auch
einfache,
sagen.
Ja. Es sind einfache Einstellungen und einfache Schnitte in der Art der Technik. Aber das dann so zu timen, dass das dann was Besonderes ist und dass es gut rüberkommt, das ist, glaube ich, schon schwieriger.
Ja, sehe ich genauso.
Wenn du eine super Kamerafahrt hast, dann ist halt die Kamerafahrt das, was im Zentrum steht, und dann kannst du da hinschneiden, wo du willst. Also jetzt ist ein bisschen übertrieben gesprochen. Aber wenn du halt sowas nicht hast, dann musst du halt durch Schnitt und andere Dinge dann halt versuchen, das spannend zu erzählen.
Absolut richtig. Die Zeit nimmt wieder, eine Couch-Szene kommt und wir springen ein bisschen weiter in der Zeit und Marie und Jess sind jetzt mittlerweile schon am Zusammenziehen und das kommt so die, also vorher gehen Sally und, wie heißt der andere, Harry, oh Gott, gehen in ein Kaufhaus und suchen ein Geschenk für eine Geburtstagsparty von, wir hatten Geburtstag.
Nee, das ist für die Hochzeit.
Ah, für die Hochzeit.
Das ist ein Geschenk für die Hochzeit.
Ja, ja, korrekt, genau. Und dann kommt es zu dieser großartigen Karaoke-Anlagenszene, wo Harry versucht, Sally so zu bewegen, in diesem Kaufhaus da Karaoke zu singen, und er singt wirklich richtig gut. Ich finde, das ist auch wirklich echt gut, echt gelungen. Und sie studiert aber die ganze Zeit die Bedienungsanleitung.
Ja, ja, und also sie singt dann auch so ein bisschen, aber eher ein Verhalten. Also jetzt nicht schlecht.
Aber es ist ein total schöner, inniger Moment, ne? Also die sind so innig auch, und man denkt eigentlich sind sie ein Paar.
Also sie machen ja die Dinge zusammen, die normalerweise Paare machen. Geschenke für irgendwelche Hochzeiten kaufen, Weihnachtsbaum zusammen kaufen. Das sind ja schon Dinge, die eigentlich Paare zusammen machen.
Exakt, ja, genau. Jetzt tritt auf Harrys Ex-Frau mit ihrem neuen Mann, der auch wirklich, ach, schon aussieht wie ein Arschloch.
Kein Wort sagt, glaube ich, außer Hallo
ja,
oder sowas.
Ja, und so ein richtiger, auch hier wieder, mega awkward Moment. Harry friert komplett ein. Oder Sally versucht jetzt so ein bisschen die Situation zu retten, aber es ist natürlich auch ihr bewusst, oh oh, da ist gerade eine ganz komische Szene vor ihr. Und das bringt Harry natürlich an den Rand des...
Ja, also da merkst du einfach, was für ein neurotischer Charakter auch ist. Also es ist jetzt nicht nur, dass dieser Moment halt awkward ist, sondern dann später ist halt dann, wenn sie in der neuen Wohnung ihrer Freunde sind, die zusammengezogen sind, das lässt ihn ja nicht los. Also das, er bezieht das ja immer weiter auf sich. Also er macht sich ja damit runter. Also man sollte, die Scheidung ist ja zu diesem Zeitpunkt schon wahrscheinlich schon ein paar Jahre vorbei oder sowas. Also er hat das schon hinter sich. Aber es ist immer noch so, dass weil er ja so ein auf sich selbst zentrierter Charakter ist, dass ihn das immer noch fertig macht.
Genau.
Und ihm dann auch die anderen Freunde ja vollkommen egal sind. Also er streitet ja richtig damit Sally.
Es ist eine tolle Szene. Ich finde die ganz toll, weil er ihr dann ja auch alles vor den Kopf wirft.
Wieso lässt du deine Laune eigentlich an mir aus?
Weil ich allen Grund habe, meine Laune an dir auszulassen. Jemand, der so sensibel ist wie ein Kühlschrank, kann mir nicht erzählen, wie ich mein Leben leben soll.
Was soll denn das bedeuten?
Das bedeutet, dass alles an dir abprallt. Anscheinend bringt dich nichts aus der Fassung.
Das ist absolut lächerlich.
Was? Du hast dich wegen Joe niemals aufgeregt. Jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen. Wie ist denn sowas möglich? Hat der Verlust in dir keine Gefühle ausgelöst?
So einen Unsinn muss ich mir nicht anhören.
Wenn du angeblich über Joe hinweg bist, warum hast du dann noch keinen neuen Freund?
Ich habe Freunde.
Ich habe Freunde. Hast du schon mit deinem Mann geschlafen, seit du dich von Joe getrennt hast?
Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. In deinen Augen bin ich also erst über Joe hinweg, wenn ich mit jemandem schlafe. Harry, du wirst wieder nach New Jersey zurückgehen müssen. In New York hast du ja inzwischen alle Frauen gehabt, aber das hat die Erinnerung an Helen nicht verblassen lassen. Abgesehen davon gibt es für mich nur einen Grund, mit jemandem zu schlafen. Liebe und nicht Rache oder sowas ähnliches, wie es bei dir offenbar der Fall ist.
Bist du jetzt fertig?
Ja.
Darf ich jetzt was sagen?
Ja.
Bitte entschuldige. Es tut mir leid.
Und so, das war ja auch wieder die Grundthese des ganzen Films. Also, es gibt keine Freundschaften mit Sex dazwischen, ne? Also, auch hier wieder wird er mit dir gespielt mit dieser Nummer. Und sie sagt ganz klar, das Wichtigste in dieser ganzen Nummer ist, ey, wir müssen uns lieben. Und dann kann man immer mal miteinander schlafen. Sex ist nicht das wichtige Ding. Und es scheint ja für Harry wichtiger zu sein manchmal, weil er das noch nicht so richtig unterscheiden kann, denke ich mir. Und er bricht dann auf jeden Fall, also seine schlechte Laune kriegt er ja dann ja auch im Griff, weil sie gibt ihm halt Gegenfeuer und dann entschuldigt er sich auch bei ihr. Und das finde ich eigentlich auch sehr süß, weil dann auch jetzt nicht so ein Riesendrama draus gemacht wird, sondern damit ist diese Szene dann auch erledigt. Wird aber parallel noch geführt, finde ich auch immer erwähnenswert, weil das auch so ein Synonym geworden ist, das hässliche Wagenradtisch. Weil es auch wirklich zwischen Mann und Frau, wenn sie zusammenziehen, immer wieder irgendein Möbelstück gibt, was halt nicht zusammenpasst, was halt keinen gemeinsamen Nenner findet. Und meistens ist es ein Möbelstück vom Mann, Das muss man leider so sagen, dass man dann schweren Herzens verzichten muss.
Ja, es ist halt immer der Mann, der dann zurückstecken muss, ist leider so. Also, ich warte die bösen Kommentare ab.
Nee, da schreibe ich dir direkt, weil such mal bei uns im Wohnzimmer nach Actionfiguren. Die dürfen da nicht stehen.
Und die sind hübsch. Und
ich habe diverse.
Sind Einrichtungsgegenstände, meiner Meinung nach.
Ich könnte jeden Tag eine andere Figur an eine bestimmte Stelle stellen, aber das darf ich nicht. Irgendwie so. Also es ist auch okay, ich verstehe es, alles gut, ich habe mein eigenes Zimmer und dann darf ich da frönen, 40 Jahren mit Puppen spielen.
Und alle anderen Zimmern gehören deiner Frau.
So würde ich es nicht sagen.
Du darfst jetzt nicht sagen, ja, ich weiß, sie hört den Podcast, oder?
Nee, aber ich mag es ja selbst dann auch nicht, wenn alles so zugestellt ist und so. Also, so sind die Gespräche dann zwischen Mann und Frau. Man muss dann jemand sagen, ja, ich mag es ja auch nicht. Ja. Und dann hat man so, okay, dann fliegt das Wagenrad halt raus, was auch wirklich ein extrem hässlicher Tisch ist. Ja.
Ich fand den jetzt nicht so schlimm.
Genau das habe ich von dir auch erwartet, dass du so einen Tisch cool findest. Okay. Aber also was da wieder ganz groß ist, dass halt auch so eine Szene wieder ein gutes Outro hat. So, weißt du, so die Szene geht auch wieder nochmal gut so zu Ende.
Witz, dann, wenn er dann rauskommt, deswegen Wagenrad
genau.
Und sagt hier kein Kommentar.
Und ich will nichts von euch hören.
So eine ernste Szene wird dann halt nochmal mit einem Witz abgeschlossen. Also das ist ja, damit es halt locker bleibt und nicht zu ernst wird.
Absolut gut.
Wir sind jetzt in der Phase, wo jetzt beide wieder in einer Beziehung sind, nicht miteinander, sondern mit anderen Personen, treffen sich dann mit ihren Freunden und irgendeinem anderen Paar, das dann, glaube ich, zwei Sätze hat, aber auch vollkommen irrelevant ist.
Genau.
Und sie fragen dann halt ihre jeweiligen Freunde über die Partner des anderen aus. Also du siehst, sie haben schon Interesse aneinander.
Ja, aber ist das nicht eher so eine Neugier unter Freunden? Ich glaube, dass, ja, also ich weiß, was du meinst, weil ich dramaturgisch leitet man ja genau darauf hin, dass sie eifersüchtig werden, so, ne, das ist ja so ein bisschen der Zweck
dieser Szene. Wenn es jetzt um Freunde gehen würde, dann würde ich dann sagen, ja, wer ist denn das, was macht der so oder so, aber die meint, das sind ja so Fragen, ist der nicht ein bisschen alt für sie oder ist sie nicht zu jung für ihn, also die suchen ja schon so nach negativen Aspekten bei dem jeweiligen Partner.
Ich gebe dir recht, ja, du hast recht, das stimmt schon, das kann man schon so verstehen, genau. Aber es ist auch nur eine kurze Episode, ne? So zeigt auch nur ganz kurz, dass das Leben ein bisschen weitergeht für sie, aber sie immer noch nicht da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Und dann kommt es zum The Night of the Dark Souls, wird das genannt bei Save the Cat.
Achso, ich dachte jetzt so explizit bei dem Film.
Nee, bei Save the Cat wird das glaube ich genauso genannt. Das ist der Moment, wo das Schlimme passiert. Und es begibt sich, dass sie verheult Harry anruft.
Kommst du vorbei?
Ist was passiert?
Er wird wieder heiraten.
Wer?
Na, Joe.
Schon unterwegs.
Das finde ich auch wieder drüben lustig, weil da siehst du doch, also so unterschiedlich sind sie doch sehr gleich. Also nachdem er seine Ex-Frau gesehen hat, hat er so eine Art Nervenzusammenbruch, wo er ausgetickt ist. Mhm. Und jetzt hat sie von ihrem alten Freund mitbekommen, dass der heiraten wird. Und jetzt hat sie ihren Nervenzusammenbruch. Also da sind sie doch schon sehr ähnlich.
Ja, man kann es so nachvollziehen. Also es ist vollkommen richtig, dass die beiden dann doch wieder eine Wellenlinie haben. Aber es ist halt so, ja, tut dann halt auch immer noch weh, auch wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist. Und wenn du dann halt auch noch in einer schwierigen Situation bist, dann umso mehr. Und das kann man sich halt auch gut reinversetzen in dieses Gefühl. Und Harry als guter Freund kommt natürlich sofort vorbei und lässt auch erstmal Sally verrotzt und heulend erzählen, was denn alles so vorgefallen ist. Und sie schüttet ihr Herz aus. Und da sieht man dann auch sehr gut inszeniert, dass die beiden schon sehr eingespielt sind, weil er rennt ihr eigentlich nur hinterher mit so einer Kleenex-Box und ist einfach nur assistierend nebendran und weiß, dass seine Freundin aktuell gerade nur ein Ohr braucht zum Ausheulen und sie ihren Frust abwehren, loswerden kann. Und das endet dann alles auf dem Bett und sie umarmen sich, weil er sie trösten will und aus dem Trösten wird Beischlaf. So, damit ist der Film für mich vorbei. Nee, The Night of the Dark Souls. Es endet in einer geilen Topshot-Aufnahme auf Harry.
Das Gesicht, sein Blick,
neben ja. Ihm, Sally liegt irgendwie in schöner Schlafpose mit einem glücklichen Gesichtsausdruck und er mit aufgerissenen Augen, als ob er gerade in die Hölle persönlich geschaut hätte.
Also das ist ja das Thema von diesem Film die ganze Zeit gewesen. Von seiner Seite war es ja auch so, von wegen, man kann keine Freunde sein, wenn man miteinander geschlafen hat oder miteinander schläft. Und ich glaube, das ist halt so bei ihm auch jetzt der Punkt, weil das wahrscheinlich auch das erste Mal hatte als sein Charakter, eine Freundschaft mit einer Frau. Und er weiß jetzt, nach diesem Punkt wird halt alles anders sein. Das sind ja seine Regeln, ja, die er aufgestellt hat. Und die kann er ja nicht umwerfen.
Ja, sein Kartenhaus
schützt zusammen. Für sie hat sich nicht viel geändert. Aber seine Welt eigentlich funktioniert jetzt nicht mehr so, wie sie mal war.
Und man ist auch als Zuschauer, und deswegen sage ich ja, für mich ist der Film da vorbei. Mal als Zuschauer denkt man sich, ja, endlich, na, endlich küsst ihr euch. Und das ist so dieser Moment der Erlösung auch. Und dann ist das aber in der, also Dramaturgensprache wieder, ne, das ist eigentlich der Knackpunkt wieder, so Ende zweiter Akt, irgendwie jetzt geht's los, irgendwie mit dem Finale, aufs Finale zu und jetzt ist wieder alles im Arsch. Es nimmt dich immer so hoch und runter, was aber so in einer Romantic Comedy auch unbedingt notwendig ist, also, ne, und die beiden beschließen, das als Fehler zu...
Ja, also sagen wir es mal so, weil er ja dann abhaut, wenn er geblieben wäre, wäre ja alles okay gewesen wahrscheinlich, wäre ein Paar geworden und
sowas. Richtig.
Aber seine Neurosen und sein Weltbild und sowas lassen das ja in dem Sinne zu dem Zeitpunkt nicht zu. Er muss ja da erst später selber noch drauf kommen eigentlich, aber für ihn ist da halt jetzt gerade... Ja, also mit seinen Selbstzweifeln und all diesen Dingen, also siehst ja auch schon, wenn sie dann aus dem Bett rausgeht, er hat ja schon den Fuß am Boden, also mit einem Fuß aus dem Bett raus,
ja,
von wegen, ich muss hier weg.
Ja, ist richtig.
Und weil er sich so verhält, geht das ja dann zu Bruch.
Er deklariert das ja auch als Fehler, irgendwie, wo du denkst so, du Arschloch, du Blödes, ey, du Dummkopf, irgendwie, also man hat ja dann auch immer schon so als... Also ich habe dann immer gedacht, so, wie kann man so dumm sein? Also, und das nimmt dann, es ist ja schon gut, wenn du dann mit so Charakteren so mitfühlst und denkst dir so, meine Fresse, ey, das gibt's doch jetzt nicht irgendwie. Hast du die Frau da kennengelernt und endlich sei der so weit und genau. Und dann deklarierst du das als Fehler und sie mega gekränkt macht dann da mit, also, ne, und sagt, na gut, dann, also, ja.
Ist das nicht sie, die erste sagt, dass es ein Fehler war?
Ja, aber ich glaube, aufgrund seiner Wortkargheit, ja, ne, so, er sitzt, also, er zeigt ihr ja von Anfang, auch als er abhaut, zeigt ihr ja so, mir geht's nicht gut, irgendwie.
Also, sie gibt ihm halt sozusagen da die Möglichkeit, sich rauszuwinden.
Genau, die ist der größere Charakter in dem Moment, irgendwie, und, aber auch geht, also, verletzt sich ja selbst, weil ich glaube, sie ja sich jetzt schon drüber gefreut hätte, wenn es jetzt endlich mal so weit gewesen wäre, mit Harry da zum Punkt zu kommen. Aber genau, sie sind nochmal verabredet, aber die Sache ist anders. Und dann kommt zu dieser tollen Szene, wo sie halt bei ihren Freunden anrufen, wo sie abends im Bett liegen, was man dann halt auch in einem Studio gedreht hat, wo alle Telefone miteinander verbunden sind und das halt so eine Timing-Geschichte ist und die vier miteinander telefonieren und auch die Dialoge so gut geschrieben sind, dass sie zwischen den verschiedenen Einstellungen oder beziehungsweise von links nach rechts gut springen, ne? So zwischen den einzelnen Sets.
Ja, und selbst, dass du dem Gespräch folgen kannst, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden. Das kommt ja auch ganz kurz vor.
Stimmt. Ja, genau. Sehr gut. Genau, und die beiden erste Reaktion ist ja auch zu sagen, ah geil, sie haben es endlich getan. Es war so notfällig, ne? So, es war so, oh Gott, yes, jawohl. Und dann kommt, oh, ihr habt es verkackt. Ja. Wie kann man so dumm sein, ne? Genau. Dann kommt auch die Hochzeit von Marie und Jess irgendwie und da sehen sie sich nach langer Zeit wieder, Harry und Sally. Und die ganze Situation ist sehr abgekühlt am Anfang, ne? Also frostig, sie hat da gar keinen Bock. Ja. Sie hat gar keinen Bock mehr da. Sie ist schon schwerer verletzt, als man sich das jetzt vorstellen kann. Und dann haben sie auch so ein Streitgespräch, wo dieses Thema, also nur mit Mitleid mit ihr geschlafen hat und so, dann natürlich auch das absolute No-Go gezündet hat, ne? Danach verziehen sich ja auch relativ schnell, ne? Also die sind gar nicht groß Gäste dieser Hochzeit, sondern verpissen sich auch sofort. Und dann kommt diese wunderschöne Einstellung, nachdem das jetzt alles zu Bruch gegangen ist, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, jetzt kauft sie alleine einen Weihnachtsbaum und zieht ihn alleine nach Hause und jetzt wird so ein bisschen die beiden gezeigt, die voneinander getrennt sind. Ist es nicht auch der Moment, wo er da Karten in den Hut wirft in seinem super Aqua-Apartment? Ja, ne?
Nee, das ist schon...
Genau.
Also sagen wir mal so, also er versucht ja immer wieder, er ruft immer wieder an, er macht ja mit dieser Karaoke-Maschine, singt ja Lieder auf ihren Anrufbeantworter. Er weiß, dass er Mist gebaut hat und würde gern diese Freundschaft wieder zurückhaben, aber sie ist halt so angepisst, blockt da ab. Und dann kommen wir halt zum Abschluss des Films, es ist wieder Silvester. Ich weiß nicht, hatten sie diesen Deal, wenn sie bis Silvester keinen haben, dass sie sich dann küssen würden?
Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil eigentlich ist es ja, dass sie nur mal kurz miteinander telefonieren und er sagt ja, hier, wollen wir nicht zusammen zur Silvesterfeier gehen und so. Ich bin nicht dein Trostpreis, ja. Das kommt ja dann so, ne? So. Und so kriegt man dein Leben in den Griff, Alter, sagt sie ja zu ihm, glaube ich, wortwörtlich. Chill mal dein Leben.
Und dann siehst du halt, wie er dann halt an Silvester, also sie ist auf so einer Feier, wo sie gar keine Lust hat und von irgendeinem komischen Typen dumm angelabert wird, dann halt so Mitleidslachen halt loslässt.
Im klassischen Tease meinst du?
So wie dieses Lachen. Nein.
Ja, genau. Einmal geteased.
Er läuft allein durch die Straßen von New York, die leeren Straßen von New York an Silvester. Naja, okay. Und erinnert sich so halt so an alles. Und dann er realisiert halt, dass das Leben geht halt nicht mehr so, wie es ist, sondern er braucht sie. Und deswegen rennt er dann.
Das ist der Moment, den alle lieben in dem Film, wenn er die Beine in die Hand nimmt und erkennt, ich bin der größte Horst, den es überhaupt gibt irgendwie. Und let's go. Ich muss diese Frau wieder für mich gewinnen. Auch klassischer Moment in diesem Film. Der Protagonist merkt, dass er was falsch gemacht hat und dann rennt er dahin. Und ich muss nur mal sagen, das Kleid, was Meg Ryan dort trägt, dieses schulterfreie Kleid, wie die auch aussieht in dem am Ende, oh, zum Dahinschmelzen irgendwie auch, dieses, also die hat ja wirklich ein unfassbar schönes Gesicht und dann diese, boah, das ist wirklich so der Moment und er kommt ja da mit seiner Lederjacke angerannt irgendwie und in so einen Privatklamotten und sie ist so rausgeputzt.
Und dann mit einem super Monolog.
Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du 1,5 Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe. Und das liegt nicht daran, dass ich einsam bin. Und das liegt auch nicht daran, dass Silvester ist. Ich verrate dir, warum ich heute Abend hierher gekommen bin. Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.
Das ist auch so, glaube ich, der erste Film, also den ich so in Erinnerung habe, wo diese Art verwendet worden ist. Also wo so die Eigenarten von Charakteren aufgezählt werden, so als das, was so besonders ist und was einen besonders macht. Und das wird dann, glaube ich, ja häufiger dann in späteren Filmen verwendet. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gibt es ja auch in irgendeinem früheren Film, wo das schon war, aber das ist halt so der erste Film, den ich mich erinnere, wo das so dann mir näher gebracht worden ist.
Ist das eigentlich der erste Liebesfilm, den du geguckt hast? Bestimmt, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Oder keine Ahnung.
Na gut, du hast Kommando vorher geguckt, was ja auch irgendwo ein Liebesfilm ist. Nee, aber dieses Finale ist so unfassbar gut und ist auch so unkapriziös gedreht. Ne, es ist jetzt auch nicht mit irgendwelcher großen Kamerafahrten hin und her stick und schlag. Klar, das Setting ist toll und diese Silvesterparty, die drumherum läuft, auch tonlich irgendwie. Und dann ist ja auch irgendwie Rob Reiner, der einmal reinwirft, noch 10 Minuten und dann bis Mitternacht. Und irgendwie läuft es ja auch jetzt im Umfeld, im Background läuft es ja irgendwie auf so einen Höhepunkt hin und jetzt in unserer Geschichte aber auch. Und er sagt ihr endlich, was er wirklich für sie fühlt. Endlich hat er den Mut und sagt ihr das und was man sich schon die ganze Zeit gewünscht hat.
Und was auch sehr schön ist, es ist halt immer in Nahaufnahme. Also du hast immer so ab Schultern aufwärts oder mal dann ganz nah das Gesicht, aber du hast nie eine Totale oder sowas, sondern es konzentriert sich von dem Kameraeinstellung immer auf die beiden. Also alles, was da im Umfeld passiert, ist wirklich nur nebensächlich.
Und es ist auch so gut gespielt von beiden. Ne? Auch er, wie er natürlich irgendwie das sich endlich seinen Mut packt und das aussagt, was er eigentlich fühlt, irgendwie, aber auch sie, wie sie dann so immer mehr hin und her schmilzt. Aber erst erkennt man ja ihre Reaktion ja gar nicht. Das ist auch so gut gespielt. Und dann kommt doch der Satz.
Das ist wieder ganz typisch für dich, Harry. Du sagst solche Sachen und damit machst du es mir unmöglich, dich unendlich zu hassen.
Oh Mann, ist das gut irgendwie. Und dann haben wir endlich das, was wir uns Zeit.
Ja, der Film ist 90 Minuten lang. Also das ist noch gutes Zeitverhältnis.
Es ist einfach so ein tolles Ende.
Das Schöne ist ja auch, weil es dann aufgreift, weil das Ende ist ja dann, wenn du die beiden auf dem Sofa siehst, wie die anderen Pärchen, die du immer in den Zwischensequenzen hattest und dann davon erzählen, wie sie sich kennenlernen. So als wenn das eigentlich jetzt die ausgeführte Geschichte von dem wäre, was so ein Pärchen auf einem Sofa erzählt hat.
Exakt. Und das ist auch so natürlich, wenn du mit irgendwas anfängst, musst du es auch zu Ende bringen in so einer Geschichte. Und das tut dieser Film auch. Wir wissen leider nicht, was aus Marie und Jess geworden ist, ob sie glücklich sind, ob sie Kinder haben, ist aber auch vollkommen irrelevant.
Die haben sich geschieden, wegen dem einen Teller, der $8 wert war, haben sie dann eine Anwaltskosten von über $1,000 gehabt.
Stimmt, das kommt auch nochmal in den Film vor, das ist richtig. Ja, aber auch dieser Film
hat ein Ende.
Genau, und nein, er bleibt ja auch so, das meine ich mit gute Laune Film, nach dem Film geht's einem gut. Man wurde einmal die Seele gestreichelt. Und das, finde ich, macht dieser Film ganz außergewöhnlich toll. Und das war mir schon jetzt viel Positives über den Film gesagt. Was Negatives wird mir jetzt gar nicht einfallen. Findest du irgendwas negativ an dem Film?
Nee, das ist also wirklich Alles hat Sinn in diesem Film. Jede einzelne Szene hat irgendwie einen Grund, warum sie da ist. Die Freunde, also wie gesagt, 90% dreht sich um die beiden Charaktere, weil es halt auch wirklich nur um die beiden Charaktere geht. Aber die beiden Nebendarsteller, die werden gut eingeführt. Die sind gut, wenn irgendwas kommentiert werden muss, wenn irgendwas gezeigt werden muss. Auch mal für einen Comic Relief sind sie sehr gut dann da. Hat auch wirklich auch dieses Komödienhafte, das ist gut eingesetzt. Das ist nicht zu viel, weil also man hätte es auch vollkommen übertreiben können und also zu einem Slapstick-Humor oder zu viel Humor gehen können. Nee, das ist genau die. Ja, also das ist wirklich ein Film, der rundum perfekt ist. Also wenn man einem Film 10 Punkte geben kann, dann ist es diesem Film meiner Meinung nach.
Ja, finde ich wunderbare Zusammenfassung. Genauso sehe ich es auch. Das ist ein 10 von 10. Und ja, klar, also der hat, guck hier gerade mal aufs Einspielergebnis, 92 Millionen Dollar eingespielt an den Kinokassen.
In den Ende der 80er. Also,
ne? Ja, das ist schon aller Ehren wert. Ja. Aber er hat natürlich auch seinen Erfolg danach viel in der DVD- und Fernsehauswertung gehabt, weil das auch ein Film ist, den kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du den zeigen. Den kannst du auch mit der Familie gucken. Der ist, also altersklassentechnisch finde ich den fast sehr schwierig einzuordnen. Aber es ist wirklich, ist für jeden was dabei. Man fühlt sich halt wohl danach. So.
Mit einem Kind unter 10 Jahren würde ich mir den Film jetzt nicht unbedingt angucken, weil das glaube ich einfach ein Thema ist, mit dem das Kind nichts anfangen kann. Also es sollte schon ein Teenager oder sowas sein, mindestens.
Wann wird denn geschossen? Heutzutage, da gibt's ja gar keine Rache. Ich habe ja auch gelesen, dass es in mehreren Versionen, also besonders Flugzeugversionen, ja, die Orgasmus-Szene rausgeschnitten worden ist.
Ja, finde ich aber auch okay. Also wenn ich da im Flugzeug sitze, dann auf einmal aus meinem Kopfhörer irgendwie ein Stöhngeräusch kommt und die Leute können nicht sehen, was ich gerade für einen Film gucke.
Ja, da ist jeder anders, da darf auch jeder anders sein. Ich finde es also, eher fast eine Schande, das rauszuschneiden, weil ich denke, das passt, das muss so unbedingt in diesen Film rein. Aber gut, eben klar, die Leute sind alle anders und ich hätte mich beschwert. Ich habe ihn letztens im Flieger tatsächlich geguckt, als ich nach Thailand geflogen bin für Dreharbeiten. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann, glaube ich, dir gesagt habe, lass uns mal über den Film reden. Weil ich den beim Film gucken, dachte ich mir so, oh Mann, das ist so ein Film, über den muss man einfach mal so geredet haben, weil der so intelligent zusammengesteckt ist. Und er ist ja eigentlich nicht aufwendig. Er hat ja auch nicht irgendwas Innovatives gemacht. Oder es ist halt einfach ein Zusammenspiel von allen Facetten. Also
ich finde an dem Film, was innovativ ist, ist halt, dass wir hier die beiden Charaktere, deren es Beziehungen geht, auf einer Ebene sind. Weil meistens hast du es doch wirklich so, auch bei den früheren Filmen von Woody Allen, dass immer der Mann im Zentrum steht. Und es darum geht, dass er dann die Frucht seiner Begierde die Frau dann irgendwie rumkriegt. Aber hier ist es wirklich, es haben auch beide gleich viel Spielzeit. Also es ist nicht so, dass einer von den beiden häufiger zu sehen ist.
Ja, aber würdest du sagen, dass die Innovativität, die du gerade sagst, irgendwie, dass das der Grund ist, warum der Film so erfolgreich ist?
Nee, das weiß ich. Du kannst doch schon sagen, dass der Film aus diesem Grund dann erfolgreich war, weil er halt Frauen und Männer gleichzeitig angesprochen hat. Also sagen wir es so, bei vielen Romantic Comedy-Filmen, okay, ja, kann ich mir vorstellen, also wenn du dir auch jetzt auch Filme, die ich wirklich mag, aber diese ganzen John Cusack-Filme aus den 80ern oder sowas, zum Beispiel wie Der Volltreffer oder sowas. Also ich glaube, da werden wenig Frauen Spaß an dem Film gehabt haben. Das waren Männerfantasien, wo es darum geht, dass der coole Typ die heiße Frau kriegt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bin ich jetzt aber filmhistorisch auch gar nicht so beflissen. Ist aber auch egal. Also er hat ja einen Riesenerfolg. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es halt dieser von mir viel besprochene gute Eintopf ist mit seinen ganzen Zutaten. Das ist halt wirklich, also basiert auf einem tollen Drehbuch, dass da sensationelle Schauspieler mitmachen, dass da tolle Regie geführt wird, dass die Kamera sich auch nicht in den Vordergrund spielt, dass da tolle Locations ausgewählt worden sind, dass da der toll zusammengeschnitten worden ist, die Musik, das Kostüm, Maske, all diese Dinge, die funktionieren ja alle durch die Bank. Deswegen ist der Film ja so unwiderstehlich schön anzuschauen und das ist für mich auch so das Geheimnis des Erfolgs und ist auch einer der wenigen Filme, den man immer wieder gucken kann und das frage ich mich auch bis zum heutigen Tage, was macht eigentlich Filme, dass man sie immer wieder gucken kann? Also ich habe, glaube ich, den Film, den ich mit am meisten gesehen habe, ist Terminator 2. Also wie oft ich den schon im Hintergrund habe laufen lassen und immer wieder gucke ich und also weißt du, was ich meine? Das sind so Filme, die kannst du immer mal wieder schauen. Und das ist Harry und Sally auch. Warum? Mhm. Ist ja komplett anderes Genre. Irgendwie, klar kennt man den jetzt auch. Man kann jetzt auch mal 20 Minuten davon verpassen. Aber es ist eigentlich eher ein Film, der mich fesselt. Also wenn ich den gucke am Fernsehen, dann denke ich mir so wie Aaron Brockovich. Das ist auch so ein Film, der kommt ja dauernd im Fernsehen gefühlt. Jedes Mal gucke ich den zu Ende. Also weil ich kann den da nicht irgendwie wegschalten, weil ich das so auch so gefangen genommen werde von dem Spiel und ich mich auch immer wieder auf bestimmte Szenen freue, also auch diese Vorfreude habe, bestimmte Szenen zu gucken, irgendwie so. Das ist so nicht immer der ganze Film, sondern manchmal gucke ich mir ja auch nur so einzelne Szenen von Filmen an und freue mich dann so. Bei Nackte Kanone, wenn der O.J. Simpson, der uns auch leider diese, oder vor 2 Wochen.
Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Nee, O.J. Simpson ist auch nicht mehr unter uns. Aber wenn der da beim ersten Nackte Kanone-Teil diese Tür eintritt irgendwie und dann in diese Bärenfalle gerät und alles Mögliche, das habe ich mir, glaube ich, auch schon. Das, wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich das. Aber nur diese eine Szene. Aber bei Harry und Sally ist es halt auch so. Ich muss unbedingt die Szene sehen, wenn der die Kirschkerne an die Scheibe rotzt. Also das macht schon Spaß. Dann finde ich, klar, die Orgasmus-Szene ist ganz groß, aber ich finde auch diese Wagenrad-Szene, diese ganze Szene ist so pointiert gut gemacht. Das ist, macht einfach unfassbar viel Laune. Und das Ende ist halt einfach nur schön. Ja, was gibt's noch zu diesem Film zu sagen? Außer, dass er erfolgreich war. Gefühlt auch in jeder Privatvideothek auch vorhanden ist, ne? Also, und irgendwie gibt's jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Ja. Kennst du jemanden?
Ja, doch, ja, die Kollegen, wie gesagt.
Ja, stimmt, hast du erzählt. Ja, das ist eine Bildungslücke. Ich glaube, selbst meine Oma hat den geguckt. Und die war wirklich, also auf dem Traumschiff.
Ja, aber wenn so nach Altersklasse nach oben, ja, aber dann wahrscheinlich eher so die jüngeren Generationen. Weil also früher lief der Film schon häufig im Fernsehen, aber jetzt läuft der, wenn, dann irgendwie in den dritten Programmen nachts oder sowas.
Ja, stimmt schon. Das hat ja eh ein bisschen nachgelassen, dass in Hauptprogrammen da 20.15 Uhr gute Filme gezeigt werden, außer bei den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht noch, ne? Aber sonst ist ja mit dieser Werbung, das geht ja auch einfach gar nicht. Mhm. Das kann ich mir keine Filme angucken. Ja, Merchandise-Artikel, fand ich super von dir vorhin die Idee. Lass uns ein Sandwich machen. Es gibt tatsächlich bei Cats Delikatessen, gibt es nicht irgendwas, was gebrandet ist davon, weil ich mir gedacht habe, was für ein Geschäft wäre das, wenn es da irgendwas von Harry und Sally gäbe, weil da gehen ja am Tag bestimmt Leute rein. Es gibt aber da geile T-Shirts von Cats Delikatessen und das habe ich mir auch gekauft. Das ist wirklich sehr stark, weil die prangen mit so einem Spruch, send Salami to your boy in the army. Irgendwie hatten die früher so einen, und die meinen mit Salami wirklich eine Salami. Also so ein halbes Kilo Salami-Stängel irgendwie so. Und die hängen da auch überall rum und dann kannst du die da kaufen, dann wird die zur Armee geschickt. Okay. Also auch total, total abstrus. Also es ist trotzdem ein Film, den kann man nur empfehlen, sollte man sich auch wieder mal angucken. Und man kann auf jeden Fall sehr viel lernen bei dem Film. Ich finde, dass man schon auch den Enddialog von Harry definitiv notieren sollte, wie man einer Frau sagt, dass man sie liebt.
Vielleicht nicht wortwörtlich, sondern mit Eigenheiten, die dann auf die gewisse Person treffen.
Ich glaube, das wäre noch nicht mal notwendig. Der Dialog ist so gut, der funktioniert auch damit. Sollte man dem Gegenüber oft mal sagen, irgendwie, was man wirklich an ihm liebt. So als kleines Schlusswort.
Das ist doch auch ein schönes Schlusswort für uns, ja, oder? Also jetzt haben wir den Film ja doch von vorne bis hinten durchgesprochen.
Ja.
Zwar aber in kürzerer Zeit als sonst, also schauen wir mal, wie es dann in nächster Zukunft weitergeht. Also wir haben vor, wieder jetzt ein bisschen häufiger, aber das ist auch nicht schwierig, Folgen zu präsentieren. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Also wir hoffen, dass wir bald auch dann nach dieser Folge mit einer weiteren Folge auf euch zukommen können.
Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir da nochmal die nächsten Filme schon mal planen. Und dann geht das ja auch immer schon ein bisschen, weil das macht schon viel Spaß, mit dir über Filme zu reden. Das muss ich schon sagen. Und es hat mir auch gefehlt. Ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder so einen schönen Film besprochen haben.
Ja, vielleicht nehmen wir als nächstes mal irgendeinen Scheißfilm.
Wir sollten sowieso öfters über Filme reden, die wir richtig schlecht finden. Das sollten wir vielleicht als nächstes wirklich mal machen.
Filme aus unserer Jugend, die uns versaut haben.
Ja, absolut. Filme, da fallen mir auch schon direkt 3 ein, aber das bleibt ein Geheimnis. Okay. Das besprechen wir jetzt untereinander. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns und empfehlt uns. Und Sebastian, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.
Ja, wünsche ich dir auch. Wünsche ich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal.
Adios. We'll be right back.